Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los, los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los.
Los, 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 los.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Los.
Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Heute am 19. Mai 2024. Es ist Sonntag, es ist Spotify. Olli Schulz ist mir zugeschaltet, ist auf 180. Ich bin heute milde in meiner persönlichen Mitte. Was ist los bei dir, mein Lieber?
Es ist das Leben, was dazwischen gekommen ist. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur großen Fest- und Flauschi-Ausgabe. Ich komme gerade vom Wertstoffhof und ich musste lange warten. Wertstoffhof mag ich richtig gerne. Es ist jetzt aber auch wirklich, es wird langsamer Zeit, dass ich den ganzen Müll von mir abschütte. Und leider nehmen die keine seelischen Müll, sondern nur Kartonkram
der
und
Container
sowas.
Deswegen für seelischen Müll ist schon voll. Der Container für seelischen Müll, der ist leider schon voll. Da passt du nichts mehr rein. Gerade in
Berlin. Das wäre geil, wenn am Wertstoffhof noch ein Psychiater wäre, ganz ehrlich, oder jemand, mit dem man einfach reden kann. Wie ist es in Kassen? Es gibt ja wohl jetzt so Kassen für ältere Leute, wo man länger mal einen Schnack halten darf. Habe ich jedenfalls gelesen. Wahrscheinlich war das nur eine Idee von einem Supermarkt, die nach zwei Wochen wieder eingestampft wurde.
In Berlin sind die Leute so crazy, die reden auch mit der Kasse, wo man selber einbongen kann.
Ja, tatsächlich ist es so. Liebe Leute, wir eröffnen heute hier ganz offiziell das EM-Studio. Bald ist es soweit. Die EM findet statt. Hier sind Kristall und Dieter Nuhr, die euch die nächsten Wochen durch die EM führen werden und euch erzählen werden, wie es ist. Jan, jetzt frage ich dich als erstes, bist du zufrieden mit dem Kader?
Ja, wollen wir jetzt noch den Gag machen, dass wir heute auch noch einen bekannt geben? Auch mit dabei, Mesut Özil, große Überraschung.
Doch nochmal wieder dabei.
Er ist zurück. Olli und Jan haben bekannt gegeben, Mesut Özil, willst auch nochmal wissen hier. Aufgepumpt sieht aus wie dreimal irgendwie Will Smith mal zwei. Will Smith hat auch so ein aufgedunsenes Testosterongesicht. Mesut Özil ist auch nochmal in einer ganz anderen Phase seiner Karriere jetzt zurzeit, körperlich, ne?
Pumpen, ne? Das ist immer so, wenn die Leute hadern mit der Welt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder viele starke Drogen nehmen oder ins Gym gehen, jeden Tag das alles wegdrücken. Und dann kann man nämlich auch jahrelang noch, so wie Marky Mark alias Mark Wahlberg das gerade macht, über seine Proteinshakes Geld verdienen. Dann kannst du dir noch so irgendwas aufbauen. Dann machst du noch ein eigenes Gym, eine eigene Kette. Und vielleicht kommen wir da auch nochmal hin, Jan. Wenn du aufhörst, so ungesund zu fressen.
Ich habe mir so ein schönes Paket Wiener Sandringe im Supermarkt gekauft. Sorry, dass wir das heute ein bisschen belastend werden für Misophonie. Für alle Leute, die das nicht ertragen, wenn man währenddessen was im Mund hat, dann müsst ihr einfach weiter Deutschlandfunk hören. Da dürfen die Leute nichts essen und auch nicht atmen und auch keine Gefühle zeigen. Aber hier bei uns, das ist der volksnahe Podcast. Und apropos, Stichwort Geld verdienen und Podcast. Pass auf, Olli. Ich habe eine Idee. Das Podcast-Game, das revolutioniert sich ja gerade. Es gibt eine große Konsolidierungsbewegung. Wir waren am Anfang mit dabei. Wir sollten auch in Zukunft voranschreiten und so ein paar neue Vertriebsmodelle entwickeln. Also es gibt ja zum Beispiel die selbstgesprochene Werbung. Es gibt das Abo-Modell. Es gibt Exclusive-Podcasts. Es gibt öffentlich-rechtliche Podcasts. Ich interessiere mich sehr dafür, wie wir strukturell in Zukunft aufgestellt sein werden. Weil, ich meine, Dinge ändern sich. Man muss, ne, also muss ja nicht auseinandergehen mit Leuten, aber man kann ja irgendwie mal überlegen, was könnte es Neues geben. Stell dir mal vor, wir machen es so wie Louis C.K. Ja. Und gar nicht mehr bei irgendwem, bei Spotify, bei dieser, egal. Also laufen natürlich noch überall, aber ein rein fanbasiertes Bezahlsystem. Wir haben ungefähr, an Hörern haben wir und Hörerinnen haben wir ungefähr 500 die Woche, die uns hören. Und jetzt ist die Frage, wie viele Leute glaubst du wären bereit, Geld dafür zu bezahlen? Wie hoch müsste der Betrag sein? Ab welcher Hörerinnenzahl könnten wir das refinanzieren, wenn wir das komplett wie Louis C.K. auf eigene Beine stellen würden?
Ganz kurz mal dafür für alle, die Louis C.K. entweder nicht, also gibt's ja ganz viele auch, der ist ja auch aufgefallen, aber der hat halt dieses, darüber haben wir mal geredet, dieses, alles läuft über seine Homepage, seine Serien kann man da, wenn er neues Stand-up hat, alles was er gemacht hat, kann man im Bundle kaufen oder man kann es einzeln kaufen. Gibt es übrigens auch noch ganz viele andere Künstler, Künstler und Künstlerinnen, die inzwischen diesen Weg gehen. Aber Louis C.K. hat das halt wirklich sehr professionalisiert. Glaube ich, hat auch verschiedene Gründe bei ihm gehabt, warum er das alles auf autonomem Weg jetzt macht. Aber das wollen wir jetzt mal nicht besprechen. Das ist die Frage, wie viele Leute wollen mitziehen, wenn wir, das, jetzt muss ich dich mal ganz kurz fragen. Wir würden also ohne einen Arbeitgeber arbeiten, sondern das autonom machen.
Nein, ist das jetzt schon mal gut für uns? Wir wären weiter mit allen super freundschaftlich verbunden. Wir würden aber niemandem mehr auf der Tasche liegen, außer den Leuten, die uns hören möchten und dafür bezahlen möchten. Das ist, also wir haben 500...
Dann müssen wir Werbung machen, oder?
Weiß ich nicht. Also man könnte auch sagen, also ich glaube, die Jungs von Geschichten aus der Geschichte haben so einen Patreon laufen und da zahlen dann Leute irgendwie 1 Euro im Monat oder sowas. Aber was wäre der Betrag, den wir fordern könnten? Und wäre das überhaupt ein Modell...
Im Monat oder im Jahr?
Im Jahr, aber wäre das überhaupt ein Modell, was man haben möchte? Weil ich kann auch verstehen, zum Beispiel zu sagen, nee, pass mal auf, du hast jetzt hier einen Content-Provider wie Spotify oder die ARD-Audiothek oder keine Ahnung, wer auch immer, Inhalte bezahlt und er stellt das eben Menschen zur Verfügung und Leute können einschalten, ob sie dafür jetzt singulär bezahlen möchten oder nicht. Das ist ja auch ein Ansatz, also das kann ich verstehen und dieses Gedankenkonstrukt, da komme ich so her. Aber jetzt wie Taylor Swift zu sagen, wir umgehen die Industrie und machen hier quasi alle Shortcuts, also ihr könnt direkt die Künstler bezahlen, ist das wirklich was, dem man sich stellen möchte und ist das wirklich eine gute Idee? In the long run.
Wollen wir nicht heute machen, aber mal eine Sache, weil wir müssten dann wahrscheinlich Werbung machen, wenn wir das machen würden. Die großen 5 Produkte, für die wir Werbung machen wollen würden, also wir müssen ja nicht die Namen der Firmen sagen, sondern
ich nenne auch nur die Namen der Firmen, ist mir scheißegal. Ist mir, mach ich.
Nein.
Mach ich.
Zum Beispiel, ich würde alles machen, was mit Fuß, Kosmetik zusammenhängt. Ja. Für eine Fußmaske.
Ich hab, guck mal,
zum Beispiel.
Ja, ich habe Fußcreme mit Schwammaufsatz geschickt bekommen. Ich krieg von vielen, es gibt erschreckend viele Leute, die vielleicht auch in ihrer Freizeit so eine kleine Fußcreme-Werkstatt in der Garage haben und dann so private Fußcremes anmischen. Ich krieg sehr viel Fußcremes zugeschickt. Und das finde ich, das mit
Schwamm. Ich würde zum Beispiel Werbung für eine Fußmaske machen, obwohl ich auch warnen würde. Ich habe mal eine über Nacht aufbehalten und hatte von Schuhgröße 46 auf 38 geschrumpft. Wirklich. Also, weil ich die Fußmaske, da ist so viel runtergekommen und dann bin ich nicht noch zum Arzt und der Arzt meinte, Herr Schulz, Sie haben einfach wahnsinnig kleine Füße, Sie haben die lange nicht gewaschen. Und die Fußmaske hat das da alles runtergeholt.
Nein, das Ding ist, angenommen, wir wären jetzt wirklich im Selbstvertrieb, also wir müssten so, würden sagen, pass mal auf, wir machen hier einen Paradigmenwechsel bei Fest und Flauschig, jetzt müssen die Leute, die es hören wollen oder die wollen, dafür bezahlen. Ich würde, weil wir müssten dann auch im Mindset einen ganzen Change irgendwie durchmachen, weil wir müssten dann natürlich auch viel mehr so Eigenwerbung machen. Ich fange immer mich an, schon selber davor zu ekeln, wenn ich nur darüber rede, dass ich mit dem Orchester auf Tour bin und dass die Leute, wenn sie Lust haben, vorbeikommen können, um eine Karte zu kaufen.
Ach, gehst du auf Tour?
Ja, halt's Maul, du Wichser.
Nächstes Jahr,
ne? Weißt du, was ich meine? Du bist da schamloser als ich, weil du kennst es vielleicht auch nicht anders. Aber ich, weißt du, allein schon so nach
Bullshit, dem Motto, ey, ich werd jetzt 8 Jahren untergebuttert, wenn ich hier mehr was... Mein ganzer Erfolg liegt daran, dass du ihn nicht zulässt. Dass die Leute wissen, ey, weißt du was, der Böhmermann, der lässt Olli weder über seine Platte reden, über seine Tour, sonst was, weil der sein Ego einfach das nicht erträgt. Und deswegen kommen sie trotzdem... Viele kommen nur aus Mitleid zu, weil sie das nicht mehr ertragen hier im Podcast.
Nein, aber man müsste, wenn man so den Selbstvertrieb macht, müsste man einigermaßen skrupellos sein in der Selbstvermarktung. Und ich weiß, ich würde es am Anfang versuchen hinzubekommen und ich würde mich noch zweimal einfach so sehr abends lange unter der Dusche stehen und mich abwaschen.
Ja, wir würden dann anfangen, auch Drogen zu nehmen vielleicht, um das zu kompensieren oder hart trinken.
Und deswegen glaube ich eigentlich, für uns ist das Modell, immer einen starken Partner an der Seite zu haben, der sich um den Vertrieb kümmert, weil das einfach verschiedene Jobs sind. Du kannst doch nicht als Künstler gleichzeitig noch, Gerhard Richter ist ja auch nicht... Erst wirklich völlig hochtrabendes Beispiel. Mhm. Gerhard Richter verkauft seine Bilder ja auch nicht selber bei eBay.
Oder mietet selber noch irgendwo hier wo die ausgestellt werden, das Museum an. Ja.
Man muss das aufteilen. Ich habe das Gefühl, ich bin eher gut darin, genau wie du, Sachen herzustellen. Und was man damit dann macht, ist mir eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich scheißegal, leider.
Mir auch. Naja, ich bin auch kein guter Geschäftsmann. Das hat sich über die Jahre herausgestellt.
Doch,
bei mir.
Du bist ein guter Geschäftsmann.
Ja, das sagst du jetzt einfach.
Keiner kann so schlafwanderisch in der Welt der roten Zahlen sich bewegen wie Olli Schulz.
Ja, absolut. Darüber wollen wir jetzt gerade weiter nicht reden. Jan, es waren gerade
Sollman und Habenboy. Sollman und Habenboy.
Ja, also, ich will mal ganz kurz eine Sache sagen. Wir waren jetzt viel unterwegs. Wir waren in Malmö, wir waren in Hamburg. Wir haben zusammen da was gemacht. Ein kleines Projekt, dürfen wir noch nicht drüber reden. Viele haben es schon ahnen können, was das sein kann. Und haben jetzt auch noch, also in Malmö am Sonntag auch noch eine neue Sendung nach dem ESC aufgenommen. Wir haben jetzt wirklich gerade viel abgeliefert. Deswegen ist auch unsere Energie vielleicht heute in dieser Sendung anders als sonst, was nicht damit zusammenhängt. Gibt ja immer diese Gerüchte, die könnt ihr nicht mehr tragen oder sonst was. Wir sind ganz eng gerade. Das kann man wirklich sagen. Also die letzten Wochen waren wir so eng, die haben uns so eng wieder zusammengeschweißt, dass wir jetzt auch zusammen im Yps-Zelt im Nienhofer Gehege zwei Nächte noch verbringen könnten. Wollen wir aber zum Glück nicht. Es war wirklich viel los und deswegen würde ich gerne die Sendung heute einfach nennen Reif für die Insel. Und ich weiß, dass es von Peter Cornelius auch ein Lied gibt, das heißt Reif für die Insel. Das lief in den 80ern auf NDR 2. Ich bin nämlich gerade reif für die Insel. Und ich habe letzte Nacht sehr schlecht geschlafen. Letzte Nacht
ich war auch.
Nämlich der Schwergewichtskampf zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk. Der Kampf, auf den alle gewartet haben, der Schwergewichtskampf des Jahrhunderts, haben ja viele ihn angepriesen. Seit 25 Jahren die erste Mal die Möglichkeit, dass man alle von allen vier Verbänden alle vier Gürtel gewinnen kann. Wer jetzt gewonnen hat, kann ich noch nicht sagen, weil wir vor dem Kampf aufnehmen.
Ach so.
Ich wollte schon mal das Gefühl geben, als wenn wir den gesehen haben. Ich gucke ihn mir nämlich heute Abend an, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und wollte dich jetzt wirklich nochmal auf die Ursprungsfrage zurückgehen. Guckst du dir die EM an?
Mich hat ehrlich gesagt dieses Vorstellen des Teamkaders und diese neue Kommunikationsstrategie des DFB so angeekelt, dass es für mich ein Abschalter ist. Also wenn man da jetzt irgendwie Günther Jauch in so einem Handyvideo stellt vor, wer da jetzt kommen kann mit seinem Quark, also mit seiner quarkigen Art irgendwie. Und dann auch der Dönerhändler von Antonio Rüdiger darf sagen, dass sein Junge jetzt mit dabei ist. Und dann kommt Julian Nagelsmann und liest den Kader vor. Und dann ist nicht Mats Hummels dabei. Und Leon Goretzka auch nicht. Das hat mich so abgefuckt, Alter. Das war ich so sauer.
Mats Hummels nervt mich besonders, weil der steht im Finale, Champions League. Der hat diese Saison nochmal so abgeliefert.
Mats Hummels, ich wirklich. Alter.
Und ich muss mal ganz kurz eine Sache sagen. Borussia Dortmund, der hat das Spiel im Halbfinale Champions League, hat mir wirklich wieder die Fußballleidenschaft zurückgebracht. Und Mats Hummels natürlich auch besonders. Für den freut es mich besonders. Er ist ja einer der Senioren. Der ist 35 und man sagt das beim Sport, das ist unglaublich. Ne? Beim Sport bist du mit 35 einfach schon einer der Senioren. Und hat er nochmal echt, ist in der Form seines Lebens, hätte ich auf jeden Fall mitgenommen, um die jungen Spieler auch eine stabile Stütze zu geben. Dem ist nicht so. Kann er mal vielleicht zu uns ins EM-Studio kommen, sich bissige Fragen gefallen lassen, wenn
aber
er will.
Wollen wir wirklich aber EM, haben wir nicht hoffentlich bald Sommerpause, dass wir die EM im Podcast auslassen können? Und gibt's da nicht inzwischen ein ganzes Subgenre von Podcast-Zeit, die sie nebenbei Fußball-Podcast machen und so? Oh nee, komm, Alter, müssen wir das mal nicht machen.
Ich finde es immer geiler, dass wir den Fußball... Bei solchen Sachen ist es auch wichtig, dass das viele Leute machen, die keine Ahnung davon haben. Genau wie bei Metal am Mittwoch. Dass ich, der holt die alten Informationsflecken, die ich da noch irgendwo umkehre,
raus. Aber haben wir nicht mit unserer Nische ESC nicht genau die Nische, die wir verdienen, wo wir nicht so viel kaputt machen können, weil alles irgendwie schon so ein bisschen kaputt ist? Und da haben zwar Leute emotionale Verbindungen zu, aber niemand ist so hart verbunden mit dem ESC wie mit Fußball. Da kann man nicht so viel kaputt machen und so. Also ich finde, lass uns doch einfach auf der Nische bleiben. Ich würde alles daran setzen, nächstes Jahr in die Schweiz zu gehen. Ich habe übrigens gerüchteweise gehört, das Schweizer Fernsehen ist gar nicht so begeistert davon, dass Nemo gewonnen hat beim ESC. Weil die müssen jetzt echt, weil das einfach teuer ist, den ESC auszurichten. Die Schweiz jetzt machen und das kostet wahnsinnig viel Geld. Diese Show, die wir da gesehen haben, wir waren ja live da, das ist eine derartige Spektakel.
Und die Schweizer sind am Knapsen, ne? Die haben ja eh nicht so viel.
Die Kohle, die sie da im Land gebunkert haben, ist ja eben nicht ihr Geld. Das ist ja von irgendwelchen autoritären Regimes und irgendwelchen verrückten Diktatoren liegt da viel Geld. Aber eigenes Geld haben die ja kaum. Und in Käse kann man so eine LED-Wand nicht bezahlen. Von Florian Wieler, der wird den Stinkefinger zeigen.
Aber haben die denn alle genug Überblick über die Kohle? Wenn da mal was wegkommt, das fällt doch kaum aus.
Meinst du, dass die in so einem Tresor, ob die da Inventur machen? Stell mal vor, du bist in so einer Bank zuständig, die Goldbarren zu zählen. Oh, da muss ich eine krasse Geschichte erzählen. Ich hatte mal das Angebot. Ich kann es nicht genau. Ich hatte mal den Vorschlag einer Person, die damit irgendwie zu tun hat. Die hat gesagt: Hast du nämlich nicht mal Lust in New York, dir bei in der Federal Reserve Bank die deutschen Goldreserven anzugucken, weil es liegen wahnsinnig viele deutsche Goldreserven in Amerika noch rum, also richtig in Fort Knox. Da hat die Bundesrepublik Deutschland hat ganz viele dicke Goldbarren im Ausland gebunkert. Die liegen da, gehören der Bundesrepublik Deutschland und die kann man natürlich sich auch angucken. Man kann eine Führung machen und kann in diesem Raum, damit kann ich, ob man da jetzt zu diesen Goldbarren hin kann, weiß ich nicht, aber man kann zumindest an die Tür, hinter der dann diese deutschen Goldbarren liegen. Und ich frage mich, wer da Inventur macht, wer da mal guckt, ob da nicht mal einer mitgenommen wird von den Amerikanern. Ja. Und ob das nicht ein ganz schönes Risiko ist politisch, dass wir als Bundesrepublik Deutschland, wenn jetzt Trump gewählt wird, dass wir da einfach so mehrere Überseekontainer Gold da liegen haben in Amerika. Ob man dann nicht mal lieber die mal langsam mal nach Europa holen kann. Weiß man ja nicht, was passiert im Herbst.
Was würde das mit dir machen, wenn du in einem Raum voller Goldbarren wärst? Würdest du dann denken, oh Gott, ist alles Gold, ist alles hier wertvoll? Oder würde das so irgendwas mit dir machen?
Also
ich habe in meinem Leben noch nie einen Goldbarren in der Hand gehabt. Und die größte Menge an Gold war vielleicht mal irgendwie der Ehering von meinen Eltern oder was weiß ich, die ich in der Hand hatte. Ansonsten habe ich mit Gold nie was zu tun gehabt und es würde überhaupt nichts bei mir auslösen. Und es gibt auch so Leute, ich möchte nicht sagen, aus unserem näheren Umfeld, die haben mal irgendwann zu mir gesagt, kennst du auch, du musst jetzt in Gold anlegen. Und dann habe ich so gedacht, das würde überhaupt nichts bringen für mich, weil ich A, den Riegel verlegen würde. Wahrscheinlich wäre ich auch mega enttäuscht, weil es gibt super viel Geld aus dem
Wertstoffhof.
Ja, der wird im Wertstoff, irgendwann wird er auf dem Wertstoffhof landen. Und dann habe ich auch einfach überhaupt null Bezug zu solchen Sachen. Dann würde ich denken, das ist ein Goldbahn. Und irgendwann wäre der so ein ganz normales Metallstück für mich. Und dann wusste der Goldbahn, den du damals für 80.000 Euro gekauft hast, keine Ahnung. Hast du den Tracker rangemacht?
Aber, hier, so ein Ding, so ein, aber wo der blaue Klaus ist, weiß ich noch.
Das ist es nämlich. Ich weiß, wo alle meine Willie Nelson-Platten sind, aber wo der Goldbahn wäre, hätte ich keine Ahnung, weil ich einfach keinen Bezug dazu habe, weil es mich nicht interessiert.
Aber geht mir tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Mich würde das faszinieren, mal so einen Goldbarren, so einen richtigen wie im Film, mal zu gucken, wie schwer der ist. Weil kennst du diese YouTube-Videos, wo dann so ein Loch ist, wo dann so Asiaten mit ihren kleinen Armen reingehen und versuchen, den Goldbarren rauszuziehen, und wer den rausziehen kann, der kann den behalten. Aber kennst du diese komischen Affenfallen? Ja. Ne? Und dann greift man da rein und dann ist es aber eigentlich nicht möglich. Ich würde einfach mal gern wissen, wie schwer das ist, diese Dinger. Die können ja nicht mal auf einer normalen Europalette können die nur einen halben Meter hoch gestapelt werden, weil die Europalette sonst durchbricht. Und man kann die auch nicht in normalen Räumen lagern, weil das so viel Gewicht auf so viel Quadratmeter ist, dass halt normale Decken oder Böden durchbrechen würden, wenn das nicht besonders verstärkte Betonböden sind. Das weiß ich alles und allein so das Physische finde ich ganz interessant. Aber ich habe da auch nicht so einen wirklichen Bezug zu. Ich habe das mal versucht, eine Zeit lang, weil ich aus einer Familie komme, die so, ich sag mal, Migrationserfahrung hat. Jetzt keine aus einer anderen Kultur, aber wo man mal alles abgebrochen hat. Und dann wohin gegangen ist, wo man von null wieder anfangen musste. Und da hat man zumindest mütterlicherseits immer mitbekommen, es gibt so ein paar Sachen, du musst, trau Banken nicht zum Beispiel. Oder hab immer Bargeld irgendwo. Also ich habe zumindest so eine Anlage in mir und das mitbekommen, dass man irgendwie gucken muss, dass man auch was Physisches hat, falls irgendwie der Strom vom Konto nicht mehr funktioniert oder so. Aber Gold
ist... Wann ging das eigentlich los mit der, das ist ja auch so interessant, mit, dass man entschieden hat, also die Menschheit, Gold ist das treibende, das der Wertstoff, der hier eine Menge machen will. Hast du den Film There Will Be Blood gesehen von Paul Thomas Anderson?
Ja, hab ich gesehen.
Und da geht's ja so um diese Gründerzeit, diesen Ölbaron, der aber auch Gold sucht und dann findet er dieses Gold und dann unglaublich gespielt. Ich fand den Film so krass, ich will ihn unbedingt nochmal sehen. Ich habe ihn
Daniel DeLewis hat damit gespielt, ne? Daniel DeLewis,
ja, der sowieso, und der spielt ja diesen krassen Typen, der da irgendwie da mit gebrochenem Bein durch die Paris zur nächsten Hilfestelle, also was Menschen gemacht haben, Menschen, um dieses Gold und auch Öl zu finden, um dadurch reich zu werden. Wo liegt dieser Ursprung? Wann ging das los? Wann kam diese Erkenntnis? Das würde mich nochmal interessieren, dass man sich geeinigt hat, Gold, Öl, das sind die Reserven der Menschheit, damit wirst du reich, das sind die Grundpfeiler. Und in dem Film wird ja auch so ein bisschen der Ursprung von Kapitalismus auf so eine interessante Art und Weise dadurch bezeichnet, erklärt. Und das muss ja irgendwo mal so in den Köpfen stattgefunden. Pass auf, Gold ist das Krasseste, ist selten, müssen wir haben, müssen wir sammeln. Mhm. Wenn du es hast, bist du geil, bist du reich. Und damit kannst du, an andere Leute wollen das dann auch haben. Das muss ja irgendwann mal so einen Ursprung gehabt haben, diese Art von Denken.
Ja, verstehst du? Sehr interessante Frage. Und das bringt uns direkt dann zur nächsten Frage. Was ist eigentlich Geld? Und damit sind wir eigentlich kurz davor, den legendären Zeitfeuilletonisten Lars Weißbrot einzuladen, der irgendwie seit Jahren, glaube ich, an dieser Frage zerbricht. Aber vielleicht sollten wir uns diese tiefgründigen Gedanken dann doch, sollten wir anderen überlassen und hier weiter über Vorhäute reden, weil das könnte theoretisch auch statt Gold eine Währung sein. Jetzt nicht Vorhaut selbst, aber man könnte statt Gold auch die Fußnägel Jesus nehmen.
Zum Beispiel die heilige Vorhaut.
Ja, oder Fußnägel zum Beispiel. Also warum ist es Gold und warum sind es nicht Fußnägel? Schalen mit Fußnägeln. Ja. Ne, warum?
Nein, das ist ja klar mit den Fußnägeln.
Na, wieso? Was dauert länger, einen Bitcoin zu errechnen oder einen Fußnagel wachsen zu lassen? Sag mal, was
kann man
länger
eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Vorhaut wächst nicht nach.
Nein, aber ich bin bei Fußnagel. Ein Fußnagel, ich behaupte mal, ein Fußnagel von einer stattlichen Größe sich wachsen zu lassen, dauert so lange, wie einen Bitcoin zu errechnen. Und braucht wahrscheinlich ähnlich viel Energie, weil so ein Körper muss, um einen Fußnagel herzustellen. Es werden erzählen nur die von einem großen Zeh beispielsweise.
Und auch nur die, die eine gewisse Länge Breite erreicht haben.
Also muss mindestens, ich sag mal, so einen halben Zentimeter lang sein. dass man nicht mehr in Füße,
ich
in
weiß Schuhe nicht, ob die Menschen nochmal dafür sagen können, zwischen Gold und Fußnägel, dass wir da einen Switch reinbringen. Keine Ahnung, aber es ist natürlich so, Gold ist selten, das weiß ich, Gold ist
ja, aber Fußnägel, die länger sind als einen halben Zentimeter, sind auch selten. Sind
auch selten. Bin ich super selten bei Leuten. Also ganz ehrlich, hast du vollkommen recht.
Ich finde, was ich im Sommer immer so geil finde, ist, wenn so, wenn diese, also aufgetunte, die auf sehr, sehr viele Details an ihrem Körper achten, Frauen, aber auch Männer, so manikürte Füße haben mit so French Nails an den Füßen. Wo ich immer denke, es ist ein bisschen too much. Selbst für meine Verhältnisse, ich bin Fußpfleger. Aber selbst für meine Verhältnisse ist French Nails an den Füßen ist ein bisschen too much. Too much effort. Weiß ich nicht genau. Ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Film.
Mein Film ist es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist so, dass es Leute gibt, die machen da nur kleine Ringe an den Zehen und hier nochmal eine Malerei drauf und hier und da. Und man, wenn man so ein kleines Detail hat, finde ich schön. Aber wenn man alles voll macht, die ganzen Füße voll mit Ringe und hier noch da und so, dann will man so, guck mal hier die Füße, Füße, Füße. Das ist dann alles mir auch zu viel.
Ich freue mich schon.
Das ist immer eine Frage von Stil, ne?
Ich freue mich schon auf diese etwas kürzeren Klamotten, um zu schauen, wo in meinem näheren Umfeld neue Tätowierungen an versteckten Stellen dazugekommen sind, die eine tiefgründige Bedeutung haben. Das sind die Gespräche des Sommers für mich immer. Hey, warum hast du diese Unendlichzeichen da unter deiner Achselhöhle? Ja, weil das Leben ist ja unendlich lang. Also diese kleinen Dinger, diese ja, kleinen Botschaften. Ja,
gibt es aber nicht mehr, Jan. Das warum ist nämlich nicht? Die neue Generation, die macht sich extra random Sachen. Hier eine Comicfrisur, hier ein Snickers-Schriftzug, hier, da, aha, dann ein Rohr. Das machen die, um zu zeigen, das ist so eine Anti-Bewegung. Die Bewegung mit den Geschichten, Tattoos, das war 90er und
00er Jahre. Aber die Anti-Sachen sind auch schon vorbei. Hier, Sophie Passmann, El Hotze und so, die haben, das ist auch 5 Jahre her, dass sie damit angefangen haben.
Inzwischen ja, aber das ist immer noch, glaube ich, das prägende Ding. Und dann irgendwann habe ich jetzt gesehen bei mehreren, wenn die gar keinen Bock mehr haben, dann machen die alles, wird alles übertätowiert in Blau oder in Schwarz oder so. Mhm. In einer Farbe, so Blue Man Group mäßig. Wo ich mich immer frage, ob das gut ist für den Körper. Weißt du noch, der Blue Man Group Sänger, aber der ESC, den denke ich manchmal noch.
Wo habe ich denn, ach so, ich habe das, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe so ein Jeffrey Dahmer Fun Fact, der hat immer keine Opfer mit Tätowierung gesucht, weil er gesagt hat, die schmecken nicht.
Ernst, ehrlich?
Habe ich bei Instagram in der Timeline bekommen als Sharepick.
War Fan von Tattoo frei oder was?
Ich war also, Achtung, Quelle Sharepick bei Instagram. So low sind wir inzwischen gesunken, dass das ausreicht als Quelle. Nee, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein mieser Witz gewesen. Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht mehr unterscheiden. Was ist KI-generierter Content? Was ist Wirklichkeit? Es ist, it's a blur. Hattest du nicht eine Geschichte, die dich anfickt, die du erzählen wolltest? Du warst so geladen emotional, bevor wir losgelegt haben heute. Irgendwas wolltest du mir erzählen?
Ja, ich war emotional, dass mich die Leute alle nerven. Ich bin ja umgezogen, ne? Und ich will auch niemanden, ich sage jetzt mal keinen Namen oder sonst was. Ich habe jemanden gesucht, der meine alte Wohnung streicht. Und dann hatte ich jemanden getroffen, der mich schon mal so unangenehm, egal. Und ich hab ihn geglaubt und gehofft. Und er meinte, na klar, ich komme mit meinem Malerteam vorbei aus Hamburg und ich mal dir deine ganze Wohnung zum Festpreis. Gar kein Problem. Das ist wahre Geschichte. Und ich so, alles klar. Mhm. Und da war ich mit einem Kumpel da in der Wohnung und der Typ kam vorbei und meinte, ja, hier, alles klar, gib mir einen Schlüssel. Ich musste nämlich wegfahren. Das war vor 2 Wochen, als ich in Rom war. Wenn du Montag da bist, ist die Wohnung gestrichen, mein Team kommt und sonst was. Mhm. Problem ist, gab gar kein Team. Er war alleine in der Wohnung, in meiner Wohnung, mit einem kleinen Eimer Farbe und einem kleinen Pinsel und hat gedacht, ich merk's vielleicht nicht, wenn er die Stellen ausbessert, wo Flecken sind. Dann komme ich in die Wohnung am Montag zu dem Typen. Ich riech den Braten, ich sehe das alles. Ich gehe durch die Wohnung mit ihm und sie sieht scheiße aus. Ich kann den Typen aber, und das liegt, ich hätte dem direkt da rund machen müssen, weil das Ding ist, es gab einen Festpreis an Geld. Und er sagte, ja, gib mir doch schon mal das Geld, dann kann ich den Malern das Geld geben. Und ich so, nee, mach ich nicht, ich geb dir schon mal was für die Farbe und so ein bisschen einen kleinen Vorschuss. Habe ich dann auch gemacht. Und während er dabei ist, meinte er, ja, kannst du schon mal den Rest überweisen? Weil die wollen alle gerne schon ihr Geld haben hier, die Leute, die hier sind. Da war aber keiner in meiner Wohnung. Er war alleine. Das musst du dir mal reinziehen. Es tut mir auch wirklich leid. Ich möchte auch niemanden bloßstellen. Ich sage auch seinen Namen nicht. Aber so abgewichst und verloren und so musst du erst mal drauf sein. Und dann ist der 3 Tage in meiner Wohnung mit einem kleinen Pinsel, pennt in meiner Wohnung und hofft sich einen fetten Batzen Geld und ich merke das nicht. Und es habe ich aber eine Sache gemacht. Ich habe ihn nicht direkt, als er da vor mir stand, angeschrien und gesagt, Alter, willst du mich jetzt verarschen? Sondern ich habe ihn geschickt, alles klar, das Geld kriegst, und habe ihn rausgeschickt, weil ich dachte, ich kann das jetzt auch nicht. Kennst du das Gefühl, wenn Leute dir ins Gesicht lügen, du weißt, sie lügen und du traust dich nicht, auch aus Unangenehmlichkeiten, den jetzt bloßzustellen? Mhm. Kennst du das, wenn Leute dir Lügengeschichten erzählen? Wahrscheinlich ist es bei dir, weil du jemand bist, dem als messerscharf wirkt mit seinem Verstand oft, ne? Wo Leute sich nicht trauen. Aber es gibt Leute, die lügen einem ins Gesicht und denken dann, das kommt, fällt nicht auf. Am nächsten Tag habe ich dann einen echten Maler vorbeikommen lassen. Der hat sich totgelacht darüber und meinte, Alter, das ist scheiße, hier ist nichts gemacht worden. Da hat er mal mit dem Pinsel gedacht, da, und man sieht diese Flecke. Und dann schreibe ich den an und sage, ey, ich möchte einfach, dass du behalt die Scheißkohle, die ich hier gegeben habe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und so. Und dann schreibt er noch, siehst doch mal so, immerhin habe ich die Nägel schon mal aus den Wänden gezogen und habe auch schon ein paar Löcher gestopft und wollte mir erklären, dass ich ja eigentlich voll den Gewinn habe. Stattdessen musste ich noch mein gesamtes Malerteam, die mit Malerflies, alles, so wie es gehört, abgeklebt. Eine Wohnung muss erstmal abgeklebt werden. Das dauert meistens schon einen ganzen Tag. All der ganze Kram. Und dieser Idiot dachte wirklich, und dann hat er mir noch zweimal geschrieben, ich möchte das jetzt gerne gut machen, ich komme auch vorbei. Ich so, was willst du denn jetzt vorbeikommen, Alter? Du hast von vorn, du wolltest das Geld von mir haben und dann abhauen, hast gehofft, dass ich dann irgendwie zu dumm bin, das zu sagen. Und ehrlich gesagt, es ist nur eine Sache von vielen. Mhm. Die Menschheit wird nicht besser. Eine Sache, die ich jetzt mal privat ganz kurz sagen muss, an dir bewundere, nicht bewundere, aber dass du dann doch so radikal bist und keine Arschlöcher in deinem, also versuchst, obwohl ich weiß, dass du auch Arschlöcher in deinem Leben bist, aber du merkst es vielleicht schneller als ich. Ja, in den letzten Jahren hat sich mein Leben so geändert. Ich habe so Leute, denen habe ich Geld geliehen und ich bin überhaupt kein Typ, der hinterherläuft den Leuten oder sonst was. Gibt auch Leute, die geben mir nur die Hälfte zurück und hoffen dann, dass ich vergessen habe, dass es noch eine andere Hälfte gibt. Ich weiß das alles. Ich weiß von ganz vielen Leuten, auch die diesen Podcast hören, dass sie mir noch Geld schulden und ich bin einfach zu höflich, um euch das direkt ins Gesicht zu sagen. Ich sag's jetzt mal hier. Ich kenne mindestens 3 Leute, Personen, die hören diesen Podcast hier jedes Mal, die mir noch Geld schulden. Okay, das ist privat alles.
Daniel von Spotify, Michael von Spotify, Sarul von Spotify.
Ich muss das aber mal loswerden, weil ich hatte in meiner Jugend oft zwischen 20 und 30 oder sogar wenig Geld. Ich habe mir auch Geld geliehen. Und Leute haben mir die Hölle heiß gemacht, wenn ich 50 Euro Schulden, Freundschaften wurden gebrochen. Leute sind rumgelaufen, Olli Schulz schuldet mir noch Geld, noch 180 Euro. Weißt du, und man ist dann wirklich auch gedacht, Alter, wie kriege ich das hin? Ich habe CDs verkauft, ich habe Vinyl von mir verkauft, um Leuten Schulden wieder zu zahlen. Und inzwischen leben wir in einer Welt, wo alles scheißegal geworden ist. Wo Leute auf Buddy machen und sich von einem Geld leihen und dann sagen, ihr Dinger, bei mir läuft es gerade nicht so schlecht. Und ich weiß in dem Augenblick, wo du es dir schon leihst, dass es bei dir nie besser laufen wird und du mir das jetzt ewig erzählen wirst. Und das Schlimmste daran ist, dass man diese Leute immer wieder trifft und dann sich das Schlimmste ist, man muss sich dann immer wieder anhören, ja, momentan ist nicht so gut. Dabei, als du es dir geliehen hast, wusstest du schon, dass du es nie wieder zurückzahlen kannst.
Meine Lieblingsausrede ist immer, habe ich dir doch schon überwiesen. Nee, da muss ein Fehler passiert sein. Willst du mich verarschen, Mann? Wie kann ein Fehler? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben an einen falschen Adressaten Geld überwiesen. Das ist mir noch nie passiert.
Ich auch nicht. Noch nie passiert.
Noch nie.
Ganz ehrlich, du kannst inzwischen auch einfach kopieren, die IBAN oder sonst was.
Aber wirklich.
Und davon.
Aber so oft, wenn man Überweisungen macht, ist es echt erstaunlich. Das ist mir wirklich noch nie passiert, weil ich habe noch nicht ein einziges Mal irgendwie einen Zahlendreher gehabt oder sowas. Noch nie an jemanden falsches Geld überwiesen. Ich musste noch nie zur Bank gehen und sagen, oh, sorry. Das Geld, was ich da überwiesen habe, das war für wen anders gedacht. Ist mir noch nie passiert. Ja. Noch nie.
Ist mir auch nie passiert.
Ich kenne auch niemanden, der das schon mal erlebt hat, ehrlich gesagt.
Und du hast auch, das ist das Ding, wenn ich Geld bräuchte, wärst du trotzdem der Letzte, den ich fragen würde, weil ich weiß, dass... Ich glaube, wenn meine Existenz dran hängen würde und du wüsstest, ey, da würdest du mir vielleicht das mit dem Anwalt überweisen, aber alleine bis ich da hinkommen würde, bis du das machen würdest, wäre mir zu viel Arbeit. Weil ich weiß.
Aber das heißt nicht, dass ich keine Empathie habe und dass ich dir nicht helfen würde, Olli.
Nee, du bist einfach, das, was das angeht, vernünftiger. Obwohl du, glaube ich, noch nicht so oft im Leben hat dich schon mal jemand um Geld geprellt, mal ganz ehrlich? Hat dich schon mal jemand geprellt?
Doch, ich kann mich an einmal tatsächlich erinnern, es war nicht so richtig geprellt, aber da kam dann öfter die, ja, habe ich dir doch schon überwiesen. Höherer Betrag war, der ungewöhnlich hoch war, viel zu hoch, um den einfach so jemanden zu schenken. Und einmal habe ich für jemanden Reisekosten übernommen, weil diese Person gesagt hat, wir treffen uns an diesem Ort zu dieser Veranstaltung und ich kann mir das Zugticket nicht leisten, habe ich einfach das Zugticket bezahlt und habe gedacht, ja, kriege ich dann zurück, aber habe ich nie zurückbekommen. Aber einfach nie zurückbekommen.
Nie das Geld, ja. Also auch so 120 Euro für ein Zugticket hin und zurück. Und das ist auch zu viel Geld, als dass man das vergessen kann. So, also ich bin jetzt nicht geizig oder sowas, aber ich denke dann immer so, ja, aber macht man doch einfach. Macht doch keiner. Wer macht denn das? Wer lässt sich dann was bezahlen und gibt das nicht zurück? Hä? Verstehe ich dann immer nicht.
Es gibt diesen Film mit Robert De Niro, In den Straßen der Bronx ist es, glaube ich, mit Chess Parliamentary, den er nicht super fand. Der spielt da so einen Gangsterboss. Und der leiht Leuten Geld und dann schuldet ihm jemand 2000 Dollar. Und dann meint, der kleine Junge, der die Hauptrolle spielt, was Leonardo DiCaprio, das war This Boy's Life, ich komme durcheinander, egal, Straßen der Bronx, meint er zu ihm, aber der schuldet dir doch noch Geld, warum haust du den nicht in die Fresse? Und dann meint der Boss, siehst mal so, für die 2000 Dollar, die ich ihm geliehen habe, habe ich jetzt das Privileg, nie wieder mit diesem Arschloch reden zu müssen, weil er wird nie wieder in meine Nähe kommen. Ist aber nicht so, die kommen nämlich rotzfrech immer noch an, machen buddymäßig, ohne das Geld zu bezahlen, sagen, ist alles egal,
aber oder das, sonst aber was. Aber das denke ich viel häufiger, dass ich habe schon Geld für Sachen, ich sag mal nicht verloren, aber Geld ausgegeben, wo ich enttäuscht war und wo ich hätte mich beschweren können. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind super hinter Urlaub her und die sehr viel Wert darauf legen, dass es der perfekte Urlaub ist. Und dann, wenn irgendeine Leistung, die sie bezahlt haben, nicht erbracht wird oder irgendwas nicht so ist wie im Katalog, dann da irgendwie die ersten 3 Tage auf Madeira damit verbringen, irgendwie im Hotel Ärger zu machen, um ein besseres Zimmer zu bekommen. Und da bin ich dann eher so, dass ich dann denke, okay, ich kriege jetzt nicht genau das, was ich bezahlt habe oder wo ich irgendwie... was ich erwartet habe, aber das ist mir am Ende egal, weil ich will den Stress nicht haben und mir ist es dann egal und ich bin dann entspannter und verliere in Anführungsstrichen lieber dieses Geld und habe dann aber den Ärger nicht. Ich schreibe das einfach schnell innerlich ab, was wahrscheinlich auch ein totaler Luxus ist natürlich.
Aber es ist ein Luxus.
Aber ich kenne Leute, die sind nicht deswegen dahinterher, weil sie kein Geld haben, sondern die das aus Prinzip dann machen. So ein bisschen wie bei White Lotus, dieser eine Freund, weißt du, der in der ersten Staffel der die ganze Zeit unzufrieden ist mit dem Urlaub und irgendwie immer mehr haben möchte, wo du beim Zugucken aggressiv wirst, weil sich der Urlaub nur noch darum dreht, dass es nicht das perfekte Erlebnis für ihn ist. Das ist am Ende nämlich eben keine Geldfrage, sondern so eine Mindset-Frage. Wie bereit bist du, mit dem umzugehen, was dir einfach das Leben serviert? Wie kannst du improvisieren innerlich?
Und da sind wir auch schon wieder bei der Anfangsgeschichte. Warum ist das denn auf einmal so wichtig? Warum ist diese Wertschätzung? Warum regt man sich darüber auf? Warum hat Geld diesen Wert? Beziehungsweise natürlich funktioniert die Welt dadurch. Und ich wäre auch gerne cooler zu dem Thema. Aber dadurch, dass ich viele Jahre wirklich wenig Geld in meinem Leben besessen habe und auch nicht aus privilegierten Verhältnissen komme, ist das einfach eine Sache, die mich dann irgendwie abfuckt. Weil ich dann auch denke, ey Leute, du kennst mich, du kennst mein Leben oder sonst was. Du weißt, dass ich nicht jemand bin, der das Geld irgendwie aus so einem Uropa hat, der sonst was irgendwie hat, sondern der dafür auch gearbeitet hat und irgendwas gemacht hat. Und dann ärgere ich mich selber darüber, dass ich auf einmal in die Position gekommen bin. Der Typ, der so Hallotri und ich bin hier Künstlertyp, auf einmal anfangen muss, Leute anzukacken. Deswegen, du wirst ja auch dadurch in die, also Faustregel, ich verleihe kein Geld mehr. Das habe ich mir jetzt echt fest vorgenommen. Da kann kommen, wer will. Und ich verleihe einfach kein Geld mehr. Man muss dazu aber auch sagen, ohne dass ich jetzt, ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis oder sonst was, denen ich sehr gerne Geld leihe, weil ich weiß, das kriege ich irgendwann wieder oder ich bin mit ihm im Arbeitsverhältnis. Das ist was ganz anderes jetzt mal. Ich rede jetzt einfach so von Leute, mit denen du sonst, die sagen so, ich brauche ganz kurz, hast du nächste Woche wieder, gib mir, ich brauche 2000 Euro, versprochen. Und dann vergehen Monate. Und in diesen Monaten kommt nicht einmal das zum Thema. Es wird auch nicht mal 50 Euro überwiesen. Es wird noch nicht mal das Anzeichen, der Anzeichen, ich weiß, ich klinge jetzt wie so ein Arschloch, von wegen so, hier sind schon mal 100 Euro, sondern gar nichts mehr. Alles ist so egal geworden. Und auf einmal bin ich der reaktionäre Wichser, der sich darüber aufregt und ich hasse mich dafür.
Aber alleine, dass du das Geld verleihst, ich glaube, das kommt daher, weil du die Situation andersrum einfach kennst, weil du selber in der gleichen Situation öfter schon warst, Anfang 20 und einfach, ist schon,
genau.
Aber da sind wir einfach echt unterschiedlich. Also wir sind einfach, ich komme aus einer Familie.
Nee, da bist du ein Hardliner.
Und wir haben einfach nie Geld gehabt. Also wir haben natürlich, mein Vater, ich komme aus jetzt nicht.
Also ich hätte früher auch nie was verleihen können.
Nein, nie Geld gehabt, aber es war immer wichtig, wichtig war immer keine Schulden machen, war so ein Satz von früher, mach niemals Schulden. Und mein Vater hat halt als kleiner Polizeibeamter wenig verdient. Und es war immer so, wenn wir Urlaub gemacht haben zum Beispiel, dann war das Urlaubsbudget, das waren 2000, ich weiß noch genau, unser erster Portugal-Urlaub, das hat er mir hinterher mal verraten. Ich wusste auch nie, wie viel Geld mein Vater verdient. Wurde nie drüber gesprochen. Nur immer keine Schulden machen.
Zu Hause über Geld redet man eigentlich nicht.
Spar, wo du kannst. Es gab super wenig Taschengeld. Verdien, ab 14 habe ich gearbeitet. Irgendwie mit Zeitung austragen, Weser-Report morgens. Am Sonntagmorgen, alter, Weser-Report ausgetragen, um 5 Uhr mit 14. Und dann, weiß ich nicht genau, der erste Portugal-Urlaub, der hat 2000 Mark gekostet. 2000 Mark. Da waren wir aber 3 Wochen in Portugal mit Flugzeug. Das war das allerkrasseste ever mit LTU ab Düsseldorf. Und das war so ein Flug, der flog ab Düsseldorf um 6 Uhr morgens los.
Und dann musste ich das erste Mal mit 18 geflogen.
Ja, ich bin einmal geflogen, wirklich, da war ich 10 und dann das nächste Mal wieder, als ich selbst Geld verdient habe, mit 19 oder sowas. Das nächste war, glaube ich, dann zum Robbie Williams Konzert nach Knapworth. Nee, da habe ich mit dem Bus hingefahren.
Mit Rainbow Tours. Naja, und dann, genau, haben wir auch, mein allererster Urlaub war mit dem Bus Lorette Mar.
Ne? Ja, das war so richtig erzählt. So. Aber dann weiß ich noch genau, wie mein Vater mir dann erzählt, ey Jan, der Urlaub, das war das teuerste, was wir jemals gemacht haben. Es waren 2000 Mark. Und danach sind wir dann immer nur noch mit dem Auto gefahren, weil das günstiger war. Und es war auch wirklich so, dass mein Vater dann immer den Wagen, wir müssen durch Belgien durch, weil das Benzin ist zu teuer. Wir müssen in Luxemburg tanken. Und dann sind wir, oder irgendwie so, oder in Belgien tanken. Wir müssen noch in Belgien tanken oder nicht in Spanien tanken. Und ich kann mich noch an eine Fahrt erinnern, immer nach Portugal runtergefahren, wo wir dann nachts hinter irgendwie Salamanca waren und dann auf dem Standstreifen schon waren, nur mit 70, Kinder hinten auf der Rückbank aufgewacht, weil der Vater auf einmal so langsam gefahren ist. Ja, wir müssen jetzt hier mit 70 fahren. Reserve, aber 100 Kilometer auf Reserve, weil er versucht hat, durch Spanien durchzukommen, weil das Benzin da so teuer war, weil in Portugal war das so 3 Cent günstiger.
Ja, und ich auch alles.
Papa, fahr bitte ran! Papa, Reserve sind 100 Kilometer! Papa! Nachts um 2 in Spanien, Alter. Oh Gott, ey. Alter.
Und dann auch mal eine Nacht, wir haben auch eine Nacht im Auto gepennt, ne?
Ja,
oder dann gab's auch dieses, ja, und es gab dann auch mal eine Möglichkeit, das ist also, ich kann mich daran erinnern, dass wir kein Geld für einen Sommerurlaub hatten. Ich will es auch nicht die Leiden machen. Das gehört im Leben zu, haben ganz viele Hörer hier, wir will nicht empfingen, oh, die Armen, jetzt sonst was, uns geht's jetzt deutlich besser, weil wir Glück haben und ein bisschen arbeiten. Aber es war früher so, dass
Glück
ich
haben.
Vor allem Glück haben, ja. Und dann gab es auch mal eine Zeit, ja, dieses Jahr gibt es keinen Urlaub, wir können nicht nach Spanien fahren, wir haben nicht genug Geld. Mhm. Wir versuchen 10 Tage Österreich. Dann ist man 10 Tage nach Zell am See gefahren und das wurde schon durchgerechnet, wie viel Geld man da noch hat und sonst was, ne? Weil es einfach auch nicht immer möglich war, nach Spanien mit dem Auto zu fahren und dann auch so, dieses Mal kein Hotel, wir schlafen ein paar Stunden im Auto und sowas gab es halt auch alles, ne? Und vielleicht ist das der Grund, und deswegen ärgere ich mich über mich selber. Ich ärgere mich auch darüber, jetzt der zu sein, der jemand anders dafür ankacken muss. Am schönsten wäre es, man leiht jemandem Geld und kriegt es ohne, dass man irgendwas machen muss, irgendwann wieder zurück. So, ne? Das wäre geil, wenn die Welt so funktioniert. Und die funktioniert aber nicht so. Und deswegen werde ich jetzt da ein bisschen mehr deine Prinzipien einhalten und kein Geld verleihen.
Ah, okay.
Ich will einfach kein Geld verleihen.
Aber
das Thema abgeschlossen.
Ja, haben wir das Thema ist abgeschlossen. Aber ich möchte noch einen kurzen Satz noch nachsetzen. Weil ich, was wir Älteren, wir hatten gestern einmal im Jahr gibt's bei uns wir haben ja so verschiedene Teile der Redaktion. Also es gibt den U-Teil, also die lustigen AutorInnen, dann gibt's die Postproduktion, die Produktion, also verschiedene Fraktionen innerhalb unserer Firma. Und einmal im Jahr macht die journalistische Redaktion in ihren Räumlichkeiten eine sogenannte WG-Party. Wir hatten gestern Party und da waren so viele junge Leute da, dass ich gestern Abend festgestellt habe, ich bin einfach, nee, spielt ihr mal da euer komisches Saufspiel, Flunkyball mit irgendwie Tischtennisbällen und so. Ich bin über 40, ich mach da einfach nicht mit. Ich habe mich gestern selber dann wirklich zu den Älteren erklärt. Und wir Älteren, also ich finde das inzwischen zum Beispiel befremdlich, dieses komische Leistungsmindset auf Lambo hinarbeiten, Gucci-Taschen, Austern schlürfen. Das haben wir öfter schon mal in der Sendung erzählt, aber das ist mir komplett zuwider, das Herausstellen und Gleichsetzen von Leistung, die sich irgendwie in Geld niederschlägt, aber dann mit so komischen Luxusgegenständen, aber weithin in Bereiche der Gesellschaft, wo das nichts mit irgendwie Klassenaufstieg oder das Statussymbol, um irgendwie rauszukommen aus dem Milieu, in dem man aufgewachsen ist, sondern einfach so, weil man es kann. Also du bist doch irgendwie, deine Eltern sind doch beide Rechtsanwälte. Was kommst du jetzt mit Gucci-Taschen an? Willst du mich verarschen, Alter? Dann kaufst du einfach eine Gucci-Tasche, wenn du das so geil findest. Überfrag deinen Vater, ob er dir 1000 Mark pumpen kann oder Euro. Also weißt du, ich kann das verstehen. Mein Vater, bei uns war es zu Hause immer so, Alter, wenn wir eines Tages diesen Mercedes haben, dann haben wir es geschafft. Das war wirklich, das ist real.
Das war absolut real. Das ist 80er Jahre auch Statusdenken gewesen. Das war dann, ey, wenn du ein Mercedes, ey, die Nachbarn haben Mercedes, wie haben die das denn geschafft?
Nee, genau, und ich kann verstehen, dass wenn du quasi aus einem Milieu kommst oder aus einer Gesellschaftsschicht, wo das Geld knapp ist und wo das quasi als Statussymbol, als Zeichen, dass du es geschafft hast, auch für alle deine Freunde und Verwandte zur Festigung deines Status wichtig, wirklich ernsthaft wichtig ist, kann ich das verstehen. Aber wenn Leute, die einfach in den Laden gehen können und sich einen Mercedes kaufen und das bei Instagram posten und allen Leuten davon erzählen und das so ausstellen und nach oben hängen, ist das, und das ist total bei Leuten, die Kohle haben, die es aber trotzdem zeigen, ist mir, vielleicht ist man da bin ich auch zu norddeutsch oder sowas, weiß auch was.
Ja, es ist mir auch völlig fremd mit dem Gucci und damit so eine Louis Vuitton Geschichte rumzulaufen, ja, oder so, wo alle sehen und vor allem alle haben das. Das ist dann so wie Einigung mit Gold und Öl, ist dann aber die Louis Vuitton Tasche und ich finde irgendwie, das ist eng, für mich strahlt das immer aus, ich muss zeigen, ich konnte mir diese Tasche leisten und ich.
Ja, und das spricht zum Beispiel
auch immer befremdlich. Aber eine Sache muss ich kurz erzählen. Ja. Ich weiß nicht, ob du in deiner Kindheit mal die Möglichkeit hattest, mein Uropa, der ja wirklich also auf dem Fischmarkt gearbeitet hat, mit Zwerghühnern gehandelt hat, ja, und der hatte einen Kollegen gehabt und der hatte irgendwann mal was verkauft und kam beim Fischmarkt morgens an und hatte einen 1000-Mark-Schein und dann meinte er zu meinem Opa, komm mal her, Karl, ein 1000-Mark-Schein. Und dann sind 3-4 Leute gekommen von den nächsten Ständen und haben sich den 1000-Mark-Schein, weil das einfach so selten war, dass du mal einen 1000-Mark-Schein, ja, und dann durfte ich den anfassen. Hier, gib dem Butcher mal den 1000-Mark-Schein. Und mein Opa, pass bloß mit auf, das ist ein 1000-Mark-Schein. Und das war so ein großer brauner Lappen,
ja, mit diesem Typ,
keine Ahnung.
Gebrüder Grimm war da drauf.
Nee, Gebrüder Grimm?
Ja, die Gebrüder Grimm. Auf dem alten nicht,
auf aber. Auf dem Tausender?
Ja, ich glaube, die Gebrüder Grimm waren auf dem Tausender.
Echt? Ja. Das wäre mir jetzt neu. Aber dann habe ich wieder was gelernt. Pass auf alle Fälle war das dann so, dann durfte ich den so 3-4 Sekunden, mein Opa sofort mit einer Hand, ganz nervös immer, hier, fass ihn an, aber das ist auch nur ein Schein. Und ich weiß noch genau, wie aufregend das war und wie, irgendwie, das war, habe ich auch nie wieder, glaube ich, gesehen, diesen Schein. Aber einmal habe ich 1000-Mark-Schein gesehen.
Ja, ist ja, komm, der neue Schein, 1000-Mark-Schein war Gebrüder Grimm. Und der alte war, was ist Johann Scheiben? Das war so ein Typ mit so fusseligen, mit so einer komischen angeklatschten Frisur und so einem dicken Zottelbart. Also auch,
richtig.
Also auch so weirde. Auch geil, dass früher mal Gesichter auf dem Geld drauf waren. Eigentlich geil, dass wir keine Gesichter mehr auf unserem Geld haben. Finde ich eigentlich geil. Ja. Also guck dir mal den Tausender, ich schick's dir mal kurz zu. Guck dir mal einen Tausi an, Alter. Warte mal, ich schick's dir mal zu. Das ist ja echt geil. Hier googelt der Chef noch selber. Pass auf, ich schick's dir zu.
Kannst du mich bei eBay kaufen, inzwischen für 5 Euro.
Aber guck mal, der kostet 500 Euro, dann kannst du
den meine ich, Alter. Guck mal, wie der Typ aussieht.
Wie der Typ aussieht, Alter. Das war auf unserem Geld drauf,
Mann. Der sieht aus wie 4 Wochen durchgesoffen im Kloschal in Hamburg, ey. Ganz ehrlich, im letzten, voll. Der sieht aus wie so ein Ranztyp aus dem goldenen Handschuh.
Was ist da, vor allem, wirklich, ne?
Nicht abwertend gemeint.
Aber das ist der Tausi gewesen, Alter, ne? Aus so einem brauner Lappen, ey.
Ein riesiger brauner Lappen, da konntest du einen Fisch drin einwickeln. Hat aber natürlich keiner gemacht, wäre ein bisschen teuer gewesen. Liebe Leute, nachdem wir heute jetzt so viel hier reden und ich auch hier mit meinen Emotionen nicht hinterm Berg halten kann, packe ich mal ein bisschen Musik auf die Liste.
Ah, ja,
noch. Eben hatten wir schon Reif für die Insel. Nicht Seattle ist eine Künstlerin, die echt gute Musik macht. Ich habe mich so ein bisschen gewehrt gegen ihren Namen. Nicht Seattle, weil es natürlich eine Anlehnung an Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, von der ersten Tokotronic ist. Ich glaube sogar der erste Tokotronic-Song. Und die waren jetzt auch mit Tokotronic auf Tour. Ich habe mir die Songs jetzt endlich mal angehört. Beluga ist ein ganz wundervolles Lied, würde ich gerne auf die Liste packen. Nicht Seattle mit Beluga, muss unbedingt auf die Fidi und Bumsi Liste. Und dann habe ich jetzt gerade gelesen, ich habe mir einen Rolling Stone gekauft, als ich neulich weil ich irgendwie die Printmedien am Leben halten will, war großer Bericht über 40 Jahre Born in the USA von Bruce Springsteen. Die ersten 30 Jahre muss man irgendwelchen Linken erklären, dass es kein patriotisches Lied ist, sondern ein sehr kritisches Lied über jemanden, der aus dem Vietnamkrieg kommt und das alles sehr zynisch eigentlich gemeint ist. Trotzdem ist natürlich die musikalische Vertonung, es gab eine ursprüngliche andere Version von diesem Lied. Natürlich so Born in the USA hat man das Gefühl, er feiert sich extrem ab, wurde auch so aufgenommen von vielen Leuten. Dabei, wenn man sich den Text durchliest, sehr kritisch. Diese Platte ist für mich eine der großen, auch wenn Bruce Springsteens Platten davor vielleicht noch interessanter waren, Born to Run, Darkness on the Edge of Town, ist das sein großer Meilenstein. Er war 84, 85 größer als Gott und Jesus gemeinsam und alle anderen religiösen Speerspitzen. Er war der größte Künstler für 1-2 Jahre und wir haben ja auch gerade geredet vor ein paar Wochen über diese We Are The World Doku. Bruce Springsteen, der ja am Ende diese unfassbare Stimme da, wenn er da reinbrüllt, den ersten oder zweiten Refrain. Er kam gerade von 1,5 Jahren Tour. Seine Stimme war so durchgerockt, aber auch so tief und er singt diese Version, also es ist wirklich, kriegst du Gänsehaut und ich packe jetzt einfach mal von dieser Platte, die ich über alles liebe, zwei Songs auf die Fidi und Bumsi Liste und zwar den Song No Surrender Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Bruce Springsteen. Gibt es auch in einer ganz tollen Akustikversion. Wir packen aber die Rockversion drauf. Und Bobby Jean, der Song über den Verlust einer Freundschaft. Ich kann diese Platte tatsächlich seit 40 Jahren. Es gibt viele Sachen, wo ich merke, ja, das gefällt mir nicht mehr. Mein Musikgeschmack hat sich verändert. Aber diese Platte kann ich eigentlich immer mal wieder hören. Es ist eine zeitlose, knochentrockene, glasklare Produktion. Es ist Bruce Springsteens Opus Magnum, sagt man, glaube ich, oder?
Ja, kann man so sagen.
Und es ist 12 Songs, glaube ich, 8 Nummer 1 Singles oder so gewesen. Dancing in the Dark, I'm on Fire. Man kann fast jeden Song aufzählen. Deswegen packe ich zwei andere auf den ersten und zweiten von der zweiten Seite. No Surrender und Bobby Jean von Born in the USA von Bruce Springsteen. Das Album, was jetzt 40 Jahre gerade feiert. 40-jähriges Jubiläum.
Ey, und ich packe einen Song auf die Liste für die Umbumsi-Playlist von einem Mann, der für mich eine ähnliche Größe hat wie Bruce Springsteen. Und zwar habe ich mich auf dem Weg nach Malmö im Zug und in der Bahn und dann im Flugzeug kurz und dann wieder in der Bahn durch das musikalische Lebenswerk gehört von Harpe Kerkeling, und zwar nicht die alten Fernsehsachen, sondern es ist ein schöner, kleiner Rabbit Hole Abtaucher, wenn man bei Spotify mal in die Schlagerwelt des Harpe Kerkeling abtaucht. Und ich möchte einfach mal, damit ihr euren Horizont mal ein bisschen erweitert, und auch also die Facetten, die Harpe Kerkeling so abliefert, das Lied Amsterdam von Harpe Kerkeling, ein bass ernst gemeintes Schlagerlied. Das finde ich total geil, wie das bei dem anfing mit Parodie und Ironie und am Ende einfach er wirklich beim straighten Schlager 1:1 gelandet ist. Amsterdam. Und außerdem für mich der absolute Bruce Springsteen. Es ist ein junger Künstler, der seit vielen Jahren fantastische Musik macht, der eigentlich viel mehr ist als nur ein Fernsehmoderator und spitzzüngiger Satiriker, der eigentlich auch das Medium Musik nutzt, um seine Texte zu veröffentlichen. Es handelt sich um Jan Böhmermann. Er geht gemeinsam mit seinem Orchester, dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, auf Tour. Im Januar 2025, die Tour heißt Eisern Ehrenfeld, er wird politisch sein wie nie zuvor und ich habe mir sagen lassen, er arbeitet zurzeit an einer riesen Drahtseilnummer gemeinsam mit den Akrobatentrainern von Pink und Helene Fischer. Da werden Sachen auf der Bühne passieren, unglaublich. Und von diesem Ausnahmekünstler möchte ich gerne zwei Songs direkt draufpacken, und zwar einmal den Song Right Time to Thiel über den amerikanischen Multimilliardär Peter Thiel. Aber auch noch, weil es so schön passt, es gibt keine Nazis in Sachsen, den ich letztens zufällig, höre nicht meine Musik absichtlich selber, sondern zufällig gehört habe und gedacht habe, eigentlich ganz lustig und passt ganz gut was zu dem, was in Sachsen dieses Jahr passiert. Und hey Leute, wenn ihr Bock habt auf einen geilen Abend, wenn ihr quasi denkt, meine Güte, welches Konzert kann ich besuchen, um mich fit zu machen für ein Olli-Schulz-Konzert, ist eine schöne Rampe eigentlich, ein schöner Trommelwirbel, einfach mal bei Kultbömi vorbeizuschauen und seinem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Das wird eine geile... Wird vielleicht letzte Tour. Ich habe mit Howard Carpendale gesprochen, der meinte, Jan, sag einfach, du machst die letzte Tour. Wird die letzte Tour. Wird meine letzte Tour.
Es könnte die letzte Tour werden,
ja,
ne?
Ja, wird die letzte Tour. Vielleicht. So, und dann habe ich noch eine ganz kurze organisatorische Frage, wo ich dich gerade am Rohr hab, Olli. Ich würde gerne für meine, also Childish Gambino, Donald Glover tritt auf in der Lanxess Arena. Gestern bei der Party haben mich viele besoffene junge Leute ab 20 gefragt.
Jan, kannst du nicht einfach mal in der Lanxess Arena für uns eine Loge klar machen für Childish Gambino, damit wir als Firma da alle hin können?
Jetzt frage ich dich, kann ich da bei Universal anrufen und sagen, hallo, ich bin Jan, ich würde gerne eine Loge kaufen in der Lanxess Arena für Childish Gambino, und dann würde ich mit so einem harten so einen harten Hunger Games Auswahlverfahren die 10 coolsten Mitarbeiter dann da mitnehmen in die Loge und mit denen Abend Childish Gambino gucken. Vorverkauf, vorgestern angefangen.
Also ich könnte dir du willst eine Loge, willst du für Berlin oder für Hamburg? Oder
Für Köln natürlich.
Für Köln, okay. Ah, da habe ich jetzt wenig Kontakte.
Ja, kannst du nicht zum vielleicht über die Plattenfirma oder über einen örtlichen Veranstalter? Wie macht man das am besten? Was kostet das denn
über
überhaupt?
Die Platten, ich kenne also von Universal zu Universal habe ich
Stefan Kontakt. Universal kennst du?
Ich kenne Stefan Universal, der das vor vielen Jahren gegründet hat mit einem Kumpel zusammen. Und die können wir gerne mal. Ich mach mal gleich ein Telefonat. Wir sind nach der Pause wieder da.
Ja. Und dann machen gucken, wir die großen fünf. Die großen fünf Produkte, für die wir gerne Werbung machen würden. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Nee.
Weiß ich glaub, nicht. Ich glaube, ja.
Ja? Aber ist egal. Kann man mal updaten. Mal gucken, wo wir jetzt stehen.
So inzwischen. Aus dem Bauch, wieder so aus dem Bauch heraus.
Ja, wir machen die großen fünf Produkte, für die wir Werbung machen würden. Warum denn nicht?
Liebe Leute, tut mir einen Gefallen, ich krieg jeden Tag momentan, ich weiß, in der Metal-Szene ist auch ein bisschen dünn, aber ich kann nicht die ganzen, ich krieg jeden Tag 2, 3 Black-Metal-Vorschläge jetzt von Leuten, die auch in der Black-Metal-Band spielen. Ich finde, Spotify muss unbedingt was machen für die Metal-Szene. Ich bin hier wirklich nur ein Soundgast, der ab und zu mal 10 Minuten eine kleine Stippvisite in die Metal-Welt macht, aber die Metal-Welt braucht dringend so viele Nachrichten. Ey, Metaler, ihr habt doch Wacken, ihr habt doch alles und jetzt kommen sie alle und wollen die Songs, ich finde das auch super lieb, aber ich schaff's einfach nicht. Momentan ist wenig Internet. Ich habe viel Flugmodus momentan. Nicht böse sein, wirklich. Ich bin jetzt gerade mal online, aber ich gehe gleich wieder in Flugmodus. Deswegen nicht alles mir schicken. Ist nicht böse gemeint. Das ist nicht so, wie ihr denkt. Ich mag das alles gerne. Community und so. Nur, es verpufft dann auch einfach manchmal. Das wollen wir nicht. Reif für die Insel, der Titel der heutigen Sendung. Wir sind gleich wieder da.
Aber sicher, dass wir uns nicht viel Flugmodus momentan nennen möchten oder Soll-Man und Haben-Boy, finde ich auch super.
Finden wir auch.
Drei gute Titel. Könnt ihr für euren Podcast benutzen. Wir sind gleich wieder dabei, Fest und Flauschig hier bei Spotify.
Entschuldigung, was kostet eigentlich der Kaffee bei Starbucks?
Der Kaffee bei Starbucks, der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe, Schnuffelpuffel. Das macht 6 Euro extra aus.
Alles klar, danke.
Ich will nochmal mit über Taxifahrer reden und Taxifahrerinnen, okay. Ja. Also, ich hatte gestern so eine Diskussion mit dem Taxifahrer. Ich bin mit dem Taxi gekommen. Vorgestern war das.
Der feine Herr, Alter, mit dem Taxi fahren. Ich bin einmal in meinem Leben mit dem Taxi gefahren, bevor ich 18 geworden bin.
Ja.
Wirklich? Wann ist man denn früher mit dem Taxi gefahren?
Sorry, aber ich bin, bis ich 25 war, nicht Taxi gefahren. Ach so. Und das erste Mal, als ich Taxi gefahren bin, ist kein Witz, eines der allerersten Mal in meinem Leben. Weißt du, wer der Taxifahrer war?
Nee.
Der Sänger von Slime. Das ist kein Witz. Das habe ich auch neulich erzählt, als ich hier diesen Abend gemacht habe mit Dicken von Slime, ja. Der übrigens sehr, sehr gut war. Nur er hat einen großen Fehler gemacht. Ja. Wir haben 1,5 Stunden schon gemacht, dann gab es eine Pause und er war der Meinung, mir in der Pause schon den Whisky geben zu müssen. Ich habe nämlich gesagt, ich möchte keine Gage.
Riesenfehler, hätte ich ihm sagen können.
Ja. Und ich habe gesagt, ich will einfach als Gage nämlich eine Flasche Whisky, damit kann man mich zahlen. Eine gute Flasche, habe ich auch gesagt. Hat er auch gemacht und dann hat er mir die aber schon in der Pause gegeben. Und da habe ich natürlich nicht gewartet bis zum Ende, sondern habe mir ein Weinglas mit Whisky erstmal reingekippt in der Pause und dann noch mit dem vollen Schwenker auf die Bühne zu gehen. Und die zweite Hälfte wir haben gestern Abend nochmal telefoniert, ganz lieben Gruß, war dann so, dass ich, der eigentlich der Moderator war, nur noch seine geilen Punkrock-Geschichten erzählt hat. Ich hoffe, wenn das irgendwann ausgestrahlt wird, ich glaube, es ist ein sehr interessanter Abend gewesen. Ich glaube sowieso, dass diese gesamte Reihe, die er da gerade macht, sehr gut wird, dass ich da einfach hätte auf den Whisky verzichten müssen. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Das nochmal so. Und dann bin ich mit dem Taxi gefahren. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja. Und der Taxifahrer hat Klimaanlage an. Ich wollte aber frische Luft.
Oh.
Und habe gesagt zu ihm hinten, weil dann, manchmal machen die hinten die Fenstersperre rein.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Wenn du dann... Sagst, können Sie mal hier die Kindersicherung rausnehmen? Und dann meinte, nö, ist doch Klimaanlage an. Und dann meinte ich, ich möchte aber keine Klimaanlage, ich möchte Luft. Und meinte, ja, aber ist ja wärmer, ist ja draußen warm, dann wird's ja viel wärmer hier drin. Ich so, ja, aber ich bin ja jetzt, und dann habe ich auch sofort genervt, weil ich dann keine Bock auf die Diskussion hatte. Ich bin jetzt der Kunde, ne? Ich möchte einfach jetzt frische, warme Fahrtluft haben und nicht diese kalte Klimaanlagenluft. Und dann hat er wirklich rumgegrummelt und meinte, er hat noch 10 Sekunden gewartet und dann habe ich gesagt, machen Sie das jetzt bitte. Sonst suche ich mir ein anderes Taxi. Und dann hatte das wirklich, ja, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich muss mich doch nicht in seinen Regeln unterwerfen und da in so einem super minus 16 Grad, Alter, ich habe mich wie ein Fischstäbchen gefühlt.
Ich steige am liebsten in Taxis, wo man schon sieht, dass der Taxifahrer am Flughafen oder am Bahnhof eine halbe Stunde gewartet hat oder mindestens eine halbe Stunde gewartet hat, wenn man in so ein Man-Cave-Geruch in so einem Taxi, ja. Nee, oder lass ich auch das Fenster gerne zu, um so ein bisschen zu inhalieren. Das finde ich eigentlich am allerschönsten.
Weißt du, was ich am Berliner Bahnhof immer mache? Ich nehme mir immer einen Taxifahrer, das soll man ja nicht machen, immer einen, der da steht in diesem im Vorraum und fragt, ob jemand ein Taxi sucht, weil die Taxifahrer aus Berlin dürfen sich in Brandenburg beim Flughafen, da gibt es so eine Losung, 500 Taxifahrer dürfen pro Jahr in diese Losung rein, gibt aber deutlich mehr Taxifahrer. Das heißt, die Taxifahrer, die Leute zum Flughafen fahren, dürfen keinen neuen Fahrgast oder keine Fahrgästin mehr nehmen, sondern müssen dann sich irgendwie wieder verpissen, ohne dass sie dafür Geld verdienen. Das ist richtig scheiße gemacht und nur die aus Brandenburg dürfen dann fahren,
echt?
Weil das halt in Brandenburg liegt. Das ist total mies gemacht und total ungerecht und dann heißt es immer, ja, durch den Taxifahrer in der Halle bitte
auch schlecht für die Umwelt, ganz ehrlich, sollen sie doch noch jemanden mit zurücknehmen nach Berlin.
Richtig, sehe ich nämlich genauso. Und das ist voll scheiße. Und ich nehme immer einen Taxifahrer, der in der Halle ist, ein bisschen weiter weggeparkt hat. Dann kann man auf dem Weg noch ein bisschen quatschen mit dem oder sonst was. Er kann noch eine rauchen, der Taxifahrer. Das ist auch immer gut, dass er noch mal eine rauchen kann. Und gehe dann mit dem dahin. Und meine LieblingstaxifahrerInnen sind welche, die Klassikradio hören. Klassik, oh. Wenn du ins Taxi steigst und es läuft Klassik oder Jazz, weißt du genau, der will nicht labern, der fährt das, ist ein Existenzialist oder jemand, der irgendwie auch so seinen Blick auf die Welt hat, und aber nicht dich volllabern will. Und dann merkst du immer, richtig geil, alter Taxifahrer, hört Klassikradio, lässt dich in Ruhe, und auf einmal bist du voll in dieser Klassikradio-Welt drin und sitzt in diesem Taxi und denkst, ich müsste auch zu Hause mehr Klassikradio hören. Das ist eigentlich total geil. Dann läuft da mal von Conan der Barbar, dann läuft Star Wars, John Williams, dann läuft von Händel irgendwas. Denkst du, Händel, ja, gar nicht so schlecht gewesen, noch nie so gehört. Und bist voll überzeugt davon. Und zu Hause mache ich nie Klassikradio.
Aber Klassikradio, im Taxi. Genau, Klassikradio hört man nur im Taxi, genauso wie wenn man mit Leuten im Urlaub befreundet ist. Und wenn man die dann außerhalb trifft, dann denkt man so, ah ja, war eine Urlaubsfreundschaft.
Das funktioniert richtig, war eine Urlaubsfreundschaft. In gewissen Konstellationen. Aber dass du auch immer diese angenehmen Moderationsstimmen. Mhm. Denn neulich war da eine Moderatorin, die hat so angenehm geredet, hat erzählt über John Williams, über das. Und ich dachte, Mensch, von dieser Stimme möchte ich mich öfter verzaubern lassen. Und deswegen mein Herz gerade für Klassikradio, für Jazzradio oder auch für Metropol. Das ist so, da läuft dann den ganzen Tag irgendwie mal keine Indie-Alternative-Musik, sondern dann läuft bulgarische Ramba-Ramba, sage ich jetzt mal hier was. Dann läuft da so Musik. Und dann denke ich, geil, endlich mal neue Impulse. Und trotzdem kriege ich zu Hause nicht hin, das Radio anzumachen und eins von diesen Sendern einzuschalten. Ja,
vielleicht liegt es daran, weil du zu wenig Geld verdienst, weil du keine Werbung machst. Das werden wir jetzt aber heute ändern.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Und heute, weil wir uns so sehr über die Finanzierung und Refinanzierung von Podcast-Kunst unterhalten haben und auch so ein bisschen über Geld, reden wir über die großen fünf Produkte, für die wir Werbung machen würden. Wir nennen keine Marken, aber wir sind Produktkategorien mit Begründung. Fang du mal an mit Platz 5.
Ja, ich würde alles machen, was im Mundbereich ist, mit Zähnen, weil Zahnseide zum Beispiel, Zwischenraumzahnbürsten oder auch eine elektrische Zahnbürste, Mundspülung, alles, was aber nicht komplett überteuert ist, sondern was meiner Meinung nach wirklich auch wichtig ist. Ich habe über die Jahre gemerkt, Mundhygiene, ne, da kommst du immer ziemlich weit mit im Leben. Ist gar nicht mal so schlecht, ist noch nicht mal ein Spießerding, sondern ist einfach geil, gepflegte Zähne zu haben. Habe ich auch spät erst diese Erkenntnis zu haben. Aber jetzt sitze ich da abends, mal guck da noch irgendwie was auf YouTube, irgendwie einen merkwürdigen YouTuber, der mir irgendwas erzählt, und macht dann mal eine halbe Stunde von nochmal die Zähne. Hier, Zahnseide, oh. Zwischenraum, geputzt wird natürlich auch. Und was es da alles so gibt in dem Bereich, da bin ich empfänglich für. Jetzt aber, schon mal für alle da draußen.
Hast du nicht Angst, dass du da, wenn du zum Beispiel für eine elektrische Zahnbürste Werbung machst, dass dann die Enttäuschung der Kundinnen und Kunden auch an dir kleben bleibt, wenn die nach 2 Jahren wie immer eigentlich kaputt geht? Weil die Dinge gehen immer nach exakt 2 Jahren kaputt. Ich habe bei meiner letzten elektrischen Zahnbürste sogar im Saturn den Bon fotografiert und mir so eine Anschlussgarantie organisiert. Weil ich weiß genau, ich werde in 2 Jahren, ich habe gerade vor kurzem mir eine neue geholt, weil die alte, ich hatte so eine alte Zahnbürste, wo mir immer die Zahnpasta...
Haben wir nicht beide eine geschickt bekommen mal?
Nein, die habe ich natürlich nicht benutzt, die habe ich weiter, habe ich gespendet. Weggegeben.
Von der bin ich übrigens auch nicht mehr, also die ist zwar gut, aber weißt du, was der Trick ist? Die Zahnbürste ist nicht so teuer, sondern die Zahnköpfe,
ja,
die
Aufsätze. Ja, aber das ist doch immer so.
Aber ich gebe doch keine 35 Euro für 2 so eine kleinen Scheißköpfe auf.
Was meinst du? Mit Rasierklingen sind doch Zahnbürstenaufsätze bei DM die Sachen, die weggeschlossen werden. Der gute Whisky, Rasierklingen und Zahnbürstenaufsätze, weil die so schweineteuer sind. Aber ich hatte jetzt so eine Zahnbürste, wo mir beim Putzen immer dieser Zahnpasta-Sabber an der Hand runtergelaufen ist, eine elektrische. Und jetzt habe ich wieder eine andere genommen. Die war am Anfang ganz geil, jetzt klappert die aber schon laut, weil das so eine Hypersonic-Zahnbürste ist. Und ich weiß genau, ich werde in 1,5 Jahren wieder beim Saturn stehen und sagen, ich habe die verlängerte Garantie. Ich habe den Bon sogar abfotografiert. Und der Mann hat nämlich gesagt an der Saturn-Kasse, so, und wenn Sie müssen den Bon gar nicht aufbewahren, es reicht, wenn Sie mir den Bon als Foto zeigen. Und das, ich schwöre, es wird Ärger geben, weil er sagt, wo ist denn der Originalbon, das Foto zählt nicht. Es wird hundertprozentig so kommen. Es wird so kommen.
Das sage ich dir jetzt auch schon, gibt Ärger. Kannst dich jetzt schon aufregen. Okay. Aber zwei Sachen mache ich mit der Hand. Zähne putzen und Selbstbefriedigung. Hab alles probiert mit elektrischen Sachen, aber das sind Sachen, das wird handgesteuert bei mir, beides. Immer noch, über all die Jahre. Zahnbürste mit der Hand, kommst an jede Ecke ran. Komm. Und alles andere alles auch. Mehr müssen wir gar nicht ins Detail gehen. Ja. Platz 5 bei mir. Platz 4 könnt ihr jetzt eigentlich logisch schon denken, was Platz 4 gleich ist. Nein. Platz 5 sind alles im Mundbereich.
Bei mir ist Platz 5, das sage ich auch offen, die Deutsche Bahn, in Klammern öffentlicher Personennahverkehr. Da geht es mir am Ende nicht, natürlich nicht um Geld in diesem Fall, sondern da geht es mir um Charity, den Charity-Gedanken. ich habe das Gefühl, ich habe mich gestern so aufgeregt, ich habe auf der Instagram-Seite von der Deutschen Bahn einen Kommentar hinterlassen, weil ich so sauer war. Weil die haben so ein geiles Gag, so eine Gag-Slideshow gemacht bei Instagram, dass man am Berliner Hauptbahnhof hahaha gaggig nicht weiß, wo der welcher Ausgang welcher ist. Hahaha, woher also das Thema wohl haben? Hahaha. Und da habe ich relativ ohne Ironie darunter kommentiert. Ja, wie wär's denn mal, wenn ihr einfach die Schilder so gestaltet, dass die Leute wissen, wo der Ausgang ist, weil ihr seid die Deutsche Bahn. Ihr könnt das ja steuern. Ihr müsst euch nicht drüber lustig machen. Ihr seid diejenigen, die das ändern können, ihr Trottel, Alter. Da war ich so sauer da drauf. Dieser komische Gedanke, dass man bei der Deutschen Bahn, niemand hat Verantwortung. Nicht mal die, die Verantwortung haben, haben Verantwortung. Deswegen kann man auch wenig ändern. Auch Entschuldigung für die Verspätung. Entschuldigung, dass wir heute 10 Minuten später abfahren oder eher abfahren oder gar nicht
das
anhalten.
Das heißt auch nicht Verspätung. Ich bin ja, habe ich dir auch geschrieben, als wir aus Hamburg wechseln.
Da hast du auch wieder gewartet so lange. Oh Gott, ja,
120, wir sind dann überall, ich wollte eigentlich von Berlin nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin. Und dann ist irgendwie Not, dass ich will mich auch nicht, es passieren ja auch Sachen, hat mir auch jemand geschrieben. Ja. Natürlich gibt's Leute auf den Gleisen und sonst was, aber so oft? Es ist auch nicht so, nee, und dann ist die Sache, dann ist ein Umweg von 70, 80 Minuten gefahren, hat aber gesagt, es ist eine Fahrverlängerung. Wir entschuldigen uns für die Fahrverlängerung. Mhm. Er hat nicht gesagt für die Verspätung, sondern Fahrverlängerung, als wenn es ein Privileg ist, dass wir noch in der Bahn fahren dürfen und dafür durfte sich jeder aus dem Bordbistro umsonst ein Wasser nehmen. Oh. Ganz ehrlich. Da will ich echt, ich will auch diese scheiß Schokolade nicht mehr haben, diese Drecksschokolade, die einfach nur scheiße schmeckt. Wirklich, nichts.
Aber
ich verachte auch jeden, der diese Schokolade in die Hand nimmt.
Ich würde Werbung machen für die Deutsche Bahn und zwar auf Charity-Basis, vielleicht, ich will nicht mal Aktien haben, ich will gar nichts haben. Ich möchte nur, dass es besser wird. Das ist mein Lohn sein dafür.
Möchte ich auch, möchte mal wieder eine Fahrt haben, die einfach funktioniert. Bahn bei dir auf Platz 5 kann ich gut verstehen.
Bei dir auf Platz 4.
Auf Platz 4 bei mir kannst du dir denken, alles mit Hunden. Mm. Generell Tiere, aber Hunde natürlich. Wenn Martin Rütter sagt, ich habe hier neuen Drops, so leckere neue Drops für Hunde oder so. Ich bin vielleicht
neue Drops gedroppt.
Ich habe neue Drops gedroppt. Hier, zum Beispiel vielleicht hier kleine Herzen gefüllt mit, was weiß ich, da noch drin Lammragout oder so für den Hund, biologisch abbaubar. Martin Rütter, ich weiß nicht, wir haben jetzt länger keinen Kontakt gehabt, vielleicht läuft's nicht so gut. Vielleicht braucht er mal jemanden, der für ihn nach vorne geht, weil er jetzt auch schon lange da unterwegs ist und so. Er braucht ein neues Gesicht und zwar meins. Ich müsste auf den Tüten sein von diesen Sachen.
Olli Schulz, der Martin Rütter Trainer. Martin Rütter trainiert Hunde und Martin Rütter wird von dir trainiert.
Ja, und da steht drin, Olli Schulz proudly presents Martin Rütter. Ey, das ist doch wirklich cool.
Olli Schulz, so als Dachmarke für so ein ganzes Künstlerkonglomerat. Olli Schulz, die Olli Schulz Artists. Die Andy Warhol eigentlich. Die Factory. Mhm. Die Olli Schulz Factory. Martin,
neue Idee hier im Hause, aus unserer Goldschmiede. Neues. Und das ist generell auch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, irgendwas für Hunde und Tiere zu machen. Allerdings müsste Juri das Produkt vorher testen und ich müsste auch wirklich wissen, ob es gut ist. Ich würde jetzt nicht irgendeine Scheiße, ne? Nicht irgendwas Gezockertes oder so. Tiere brauchen gutes Essen. Mehr als wir Menschen noch. Deswegen alles mit Hunde. Dein Platz 4.
Mein Platz 4 ist einsetzbar nach Bedarf öffentlich-rechtlicher Sender. Also gerne aus dem ARD-Kosmos, weil ich da das Gefühl habe, da haben die Leute so ein bisschen den Anschluss an zeitgemäßes Marketing verloren. Also da würde ich mich in die Bresche werfen. Auch da will ich, guck mal, das zweite Ding, wo es eigentlich im Grunde genommen gar nicht um Geld geht für mich als Testimonial, sondern da möchte ich einfach nur voranlaufen, keine Ahnung, sowas wie der WDR oder so. Einfach so ein Sender, der so ein bisschen wie so ein Martin Rütter, wie ein schlecht trainierter Hund von Martin Rütter, so ein bisschen getreten in der Gegend traurig rumguckt, dass da mal ein bisschen neue Energy reinkommt, mit einer peppigen Werbekampagne für den WDR oder meinetwegen den BR. Ich glaube, es kommt gut an, auch politisch wird das sehr gut ankommen. Wenn der woke Kultbühmi jetzt beim BR voranläuft und irgendwie, keine Ahnung, Schuhplatter kann auch cool sein, mit so Hip-Hop-Musik unterlegt und so, mit Shirin David zusammen für ein BR Werbung macht. Mit so einer umgedrehten Baseballkappe. Das kann ich mir vorstellen.
So als Berufsjugendlicher. Mit Kai Flaume vielleicht sogar.
Genau. Hey, kommt mal mit hier. Hört mal beim BR rein. Wir haben auch was zu sagen. Nicht nur mal bei Telegram oder YouTube Shorts.
Bist du eigentlich neidisch, dass Bill und Tom gerade so eine fette Werbekampagne für einen
super
großen
neidisch.
Amerikaner fahren?
Super neidisch. Ich finde es krass, wie die sich von einem hochwertigen Projekt zum nächsten hochwertigen Projekt hangeln. Wie so zwei
Zirkusartisten.
Das finde ich super und ich bin sehr neidisch darauf. Ich hätte auch gerne mein eigenes Kult-Böhmi-Menü bei McDonald's mit dem Mac-Böhmi, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie der schmecken würde. Weiß ich nicht.
Wäre für mich satirisch.
Ja, wäre satirisch. Ironische
Burger. Das
schmeckt
ja voll scheiße. Ja, ist Satire, Mann. Der soll scheiße schmecken.
Da steht dann drauf, gesund, keine Tiere für gestorben. Hä, da ist ja ganz normal Rindfleisch drauf und alles voller Mayo. Ja, zwar ironisch gemeint. Der Mac-Böhmi.
Das ist der McFlurry, das ist der Tier.
Und du hast den, Burger. Du hast den McIndy von Olli Schulz. Der McIndy und ich habe den McBoom. Mac Satire und Mac Singer Songwriter. McIndy Rock.
Genau, der ist dann so ganz spartanisch. Der Mac Metal.
Der Mac Metal mit so einem schwarzen Brötchen.
Irgendwie sowas, Black Metal, den Black Metal Burger. Genau, aber so ein Gesicht.
Ey, und weißt du, wir machen jetzt
Scheiße, schon wieder zu gute Ideen.
Und wir haben zu viel drüber geredet. Jetzt machen wir natürlich genau das, was sie wollen. Wir pusten quasi dieser Werbekampagne noch Luft unter die Flügel. Ich find's jetzt mal ganz ehrlich, ey, Will und Tom, ganz, mach doch einfach Musik. Versuch doch einfach. Aber es ist
haben sie
zu spät.
Versucht. Haben sie es lange versucht. Haben sie es lange genug versucht? Ich finde es völlig okay, McDonald. Haben sie es lange genug mit der Musik? Ich finde, es muss Alternativen geben für jeden großen Künstler.
Ich gönn's ihnen sehr. Sie sind beide korrekte Typen. I love Bill und Tom. Die können machen, was sie wollen. Ey, besser als so drei Nürnberger im Weckle von Uli Hoeneß oder so. Das will auch keiner mehr essen.
Und mal ganz ehrlich, bei Bill und Tom ist es nicht so, dass die Welt zusammenbricht der Fans, weil sie denken, die machen jetzt McDonald-Werbung. Das wäre bei uns, glaube ich, schon eher ein Problem. Oder?
Weiß ich nicht. Ob die Welten,
so moralische Zeigefingerwichser sind. Sorry, aber es ist ja so.
Ob die Welten unserer Leute, die uns hören, noch zusammenbrechen können, ob die nicht bereits zusammengebrochen sind, was man daran erkennt, dass sie uns hören. Naja, hey.
Ich würde für gut bezahltes, allerdings, mein Platz 3 müsste ich mir gut bezahlen lassen.
Achso, du musst Platz 3, genau, Entschuldigung.
Ja. Für andere Podcasts einfach als Intro. Hier ist Olli Schulz und jetzt hört ihr den Podcast.
Von Tommy Schmidt.
Bill und Tom. Von Tommy Schmidt, genau. Dass ich Werbung mache für eines anderen, sagen, kannst du was einsprechen? Dass ich auch Werbung mache, Poster von anderen Podcasts hier, so ein Mord, wie heißt das nochmal? Nimm mir den Mord-Podcast. Einen von den Mord-Podcasts.
Welche? Gibt's so wenige? Der Mord-Podcast? Nee,
Mordlust. Und dann bin ich da aber drauf. Und ich moderiere nicht, ich mache gar nichts, sondern ich bin nur drauf.
Du wächst in den, Leuten, so. Du wächst in den Leuten einfach die Mordlust.
Ich wecke in den Leuten die Mordlust. Also Testimonial für andere Podcasts. Wäre ich gerne. Das okay. Ist Platz 3.
Bei mir ist auf Platz 3 der großen 5 Dinge, für die ich Werbung machen würde, E-Scooter-Verleiher. Es ist inzwischen offenes Geheimnis. Ich habe mich vom Hater zum Lover gewandelt. Wie Michael Jackson und Paul McCartney in ihrem Song gemeinsam. Und so oft unterwegs mit E-Scootern. Ich bin auch sehr gut darin, einen mittelgroßen Koffer zwischen meinen Beinen zu balancieren. Ich habe das Gefühl, ich bin ein cooler Skater, wenn ich da mit rumfahre. Ich sehe wahnsinnig gut aus da drauf. Ich kann das glaubwürdig verkaufen. Ich bin Gegner von diesen Flat-Angeboten. Ich bezahle gerne pro Fahrt. Ich will keine Flat-Rates haben, weil ich auch zu oft die Anbieter wechsle. Und ich würde durchaus für Werbespot, das wäre mein erster kommerzieller Spot, ich würde durchaus für einen Anbieter, aber ich müsste auch vorher wissen, welcher, weil ich habe natürlich Präferenzen. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht für irgend so einen, mit der so klapprige Dinger rumstehen hat. Also kann ich ruhig mal Namen nennen. Also nicht so gerne würde ich für Tier, am ehesten würde ich für Bolt oder Lime machen oder für Voi. Für die würde ich machen, aber für Tier ungern, weil die Roller gefallen mir nicht so gut. Die haben so hart an der Federung. Ja. Aber wenn es Geld
stimmt, würde ich mitsprechen. Ich stand bis heute noch nicht einmal auf so einem Roller.
Wirklich nicht?
Nein.
Das hat die Welt aber was verpasst. Das ist wirklich, würde ich mir wünschen, dich mal auf so einem Roller zu sehen. Weil du hast einen ganz hohen Körperschwerpunkt.
Ich bin ja immer noch dabei zu überlegen, ob welches und wann ich mir ein E-Bike kaufen kann. Ich muss mich ein bisschen sammeln.
Alter, wenn du ein E-Bike kaufst, Alter, dann verlierst du komplett die Glaubwürdigkeit in der Death-Metal-Community. Olli Schulz.
Das stimmt, die Black-Metal-Fans würden mich dann wahrscheinlich hassen dafür. Aber das nehme ich dafür in Kauf. Mein Platz 2, aus gegebenen Anlass, tatsächlich Baumärkte. Oh. Ich würde, weil ich jetzt gerade so wieder in diesem Baumarktthema bin und es stimmt tatsächlich. Früher hast du dich für andere Sachen begeistert und sonst was und bist die ganze Nacht wach geblieben für einen Boxkampf oder hast gerne gesoffen und so. Heute gehst du morgens früh im Baumarkt, fühlst dich wie ein Champion, kaufst eine Schaufel, kaufst ein Rechen, kaufst verschiedene Sachen, guckst auf den Plan, wann kommt die Müllabfuhr, wann kommt das weg und so. Ich würde für Baumärkte Werbung machen, weil ich glaube auch, Baumärkte haben keinen schlechten Ruf oder so. Das sind einfach Läden, wo man viel kaufen kann, wo man Sachen gebrauchen kann, die gut sind, auch wenn man sich was erschaffen will. Baumärkte.
Aber also Baumärkte. Je weiter wir nach oben kommen, desto mehr kommen wir in die Region, wo wirklich dann auch, wo dann realistische Werbedeals anhand gezogen werden. Bei mir ist es ehrlich gesagt so, ich glaube, ich darf gar nicht so ohne weiteres werben. Ich muss immer mich absprechen mit meinem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. Das ist so aufwendig und da gibt es, glaube ich, nur eine Abteilung, da muss man dann dafür zum Zauberer von Oz gehen, da sitzt dann einer, der dann darüber entscheidet. Das ist so aufwendig, dass es für mich kaum in Frage kommt, da Werbung zu machen. Aber ich hätte tatsächlich auf Platz 2 bei mir, der großen 5 Dinge, für die man werben würde. Es ist ein Ramen-Restaurant, wo ich richtig überzeugt vom Sortiment bin. Es gibt so ein paar Ramen-Restaurants. Ich weiß zum Beispiel eins in Wien, wo ich immer, wenn ich in Wien bin, hinfahre mit dem E-Scooter und immer da esse, weil das ein richtig gutes Ramen-Restaurant ist. Ich weiß eins in Düsseldorf, wo ich immer bin, wenn ich in Düsseldorf bin oder manchmal auch hinfahre von abends irgendwie nach der Arbeit. Es gibt in Köln so ein halbes, in Berlin gibt es auch ein halbes, aber wenn es so ein richtig gutes Ramen-Restaurant, auch Systemgastronomie, wenn es richtig gut ist, würde ich auch wie Joko so Aktien kaufen für oder so. Also muss nicht mit Geld sein, ich würde mich auch beteiligen, wenn ich vom Konzept überzeugt bin, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Das darf man natürlich nicht machen. Man muss natürlich Cash nehmen immer, das ist ja klar.
Also ein, was ich cool finden würde, wenn du vielleicht so ein kleiner Rahmen, der müsste natürlich auch dann das genötige Kleingeld haben, dass du da irgendwie als Werbegesicht bist. Aber du bist ja auch jemand, der es aus idealistischen Gründen macht. Aber keine Kette, aber ein Laden, der gut läuft. So Grill Royal.
Nee, würde ich never ever machen. Da kommt doch, ach Quatsch. Grill Royal, Alter, du musst doch keine Werbung für machen.
Du warst einmal in deinem Leben im Grill Royal essen und es ist immer noch, ich war ja danach zweimal wieder da. Der Gag ist einfach geblieben, dass du warst ja damals vor mir da. Wir haben uns da beide verabredet. Ich
bin vorne hingesetzt.
Und du hast dich vorne an den Eingang gesetzt. Immer witzig gemacht drüber und dann vorne. Jeder, der einfach an dir vorbeigegangen ist, hat dich gesehen. Am Eingang.
Weil ich habe gedacht, wenn ich schon mal im Grill Royal bin, dann will ich das ganze Erlebnis haben. Dann will ich auch die Experience haben. Können die vom Grill Royal bitte mal an den Platz, an dem ich gesessen habe, endlich mal so eine Messingmarke anbringen, wie an der Bar, wo irgendwie Stuttgart-Bahre und Moritz von Uslar
auch so eine gibt's schon lange nicht mehr, die Stucki-Bahre. Der hat sein Leben geändert. Habe ich gesehen in der Dokumentation von Christian Scherz.
Ach Gott,
hast du die gesehen eigentlich?
Müssen wir noch drüber reden. Ja, weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen.
Drehen wir Mittwoch drüber.
Ja. Muss ich vorher mit meinem Anwalt beraten. Dein Platz eins
ist jetzt ein sehr spezieller Platz, aber es ist so, ich habe gestern Abend am Essenstisch hier vor versammelter Mannschaft eine Lobhudelei auf Senf gehalten.
Oh.
Umso älter ich werde, gibt kaum ein Dressing, es gibt kaum eine Soße, es ist auch egal, ob es eine vegetarische Beilage ist oder nicht, aber so ein klein bisschen Senf rauf, ne? Und alles schmeckt besser. Ich bin einfach wirklich großer Senf-Fan. Ich liebe Senfsoßen, ich liebe Senfdressing, ich liebe Sachen, die man mit Senf bestreichen kann. Ich würde für einen guten Senf einfach, und ich finde es auch so geil, speziell Olli Schulz, der Senfexperte. Ich habe nämlich viele Senfsorten durch. Ich weiß, was gut ist. Es gibt eigentlich gar keinen schlechten Senf. Es gibt verschiedene Qualitäten und für Senf, den man da einsetzen kann. Es gibt natürlich den guten Dijon-Senf oder den, der mit Honig verfeinert. Es gibt aber auch den, der so richtig ballert. Mit Senf kann man auch eine super Senf-Meerrettichsoße machen. Ich sag dir einfach, Senf ist wirklich über die Jahre, und als Kind fand ich Senf richtig eklig. Ey. Bratwurst mit Senf mochte ich bis ich 19, 20. Ich finde es auch so eine Sache, da verändern sich die Geschmacksknospen in der Zeit. So Sachen, die man als Kind nicht mochte und die man inzwischen einfach abgöttisch liebt. Und Senf ist was für mich. Und so ein Senfglas, jetzt kommt's nämlich. Ich habe zu Hause bei mir aus nostalgischen Gründen die alten Hallo Spencer Senfgläser. Ich weiß nicht, ob das auch noch aus deiner Zeit ist.
Natürlich kenne ich die Hallo Spencer Senfgläser.
Ich habe 5 alte Spencer Senfgläser, aus denen wird immer noch getrunken. Und neulich war eine Freundin von meiner Tochter da und habe bei uns Abendbrot gegessen und habe gesagt, du musst leider auch aus dem Hallo Spencer Glas trinken, die sind ja nur so klein, weil meine Tochter muss meine Kindheit nochmal leben und du jetzt auch. Und dann haben die alle gelacht und fanden es auch witzig, obwohl die keinen Bezug dazu hatten, aber waren dann neugierig und dann habe ich dir auch gleich für deine, können wir gleich mal kurz Werbung machen, für deinen Film, der bald kommt, auf den ich mich übrigens sehr freue, der Hallo Spencer Film, darüber dürfen wir reden, ne? Und da habe ich schon mal Werbung gemacht und habe den nämlich, ist noch ein bisschen hin, habe schon mal jetzt ein bisschen Werbung gemacht, weil ich ja ebenfalls, genau wie du als Kind, Hallo Spencer, das verbindet uns wieder, abgöttisch geliebt habe. Und dann sehe ich diese Hallo Spencer Gläser und dann denke ich, hallo Olli, weißt du, so eine Gläser, Senfgläser, weil das wäre nämlich das Geile. Ich würde nicht nur auf so einem Plakat sein, sondern es wird wieder Senfgläser geben, die wäschst du aus, wenn die leer sind, und dann hast du verschiedene Konterfeis von mir. Einmal den Black Metal Olli, den Hip-Hop Olli.
Und das kann der Sebastian hier, der Sebastian Kuhn, der unsere Comics immer macht bei Instagram, der ab und zu mal so die Fest- und Flauschig-Folgen vertont, der soll das dann zeichnen. Dann hat er so verschiedene Senfglas-Ollis. Oh, aber da wird sich da bestimmt jemand finden.
Das würde ich zum Beispiel echt, guck mal, da bringe ich gleich die Marketing-Idee mit. Gläser zum Auswaschen, wo Senf drin ist und später mein Konterfei drauf ist. Das wäre mein Platz 1.
Bautzener Senf oder sowas. Also Bautz, aber irgendwas, eine geile Senfmühle. Ey, und ich möchte an dieser Stelle mal hinweisen auf den großen Senf, das große Senf-Spezial mit Florentin Will, mein ehemaliger Kollege von früher. Der hat mal in der Corona-Zeit, ich glaube 3,5 Stunden lang bei Rocket Beans TV Senf getestet. Und damals, wir waren alle so verzweifelt in Corona. Ich habe mir das komplett angeguckt. Und da seitdem bin ich sehr informiert über Senf und hab mich,
das hätte ich mir auch gerne angeguckt.
Schicke ich dir den Link zu, habe ich gerade rausgesucht, während du dein Senfreferat gehalten hast. Aber kann ich voll verstehen, solche Produkte, mega, eine mega Idee. Bei mir auf Platz 1 ist Elektroautos. Da möchte ich keine Marke bevorzugen. Ich muss mich natürlich von der Qualität des Autos überzeugen. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass ich, glaube ich, einen Impact hätte auf den Elektroautomarkt. Teilweise natürlich durch Polarisieren. Ich könnte es aber einigermaßen. Ich habe einmal Werbung gemacht für Sixt. Aber nicht wirklich Werbung gemacht, sondern das war auch unbezahlt, aber es war
ein
Promo-Gag, um die Sendung von Klasi so ein bisschen zu pushen. Ansonsten mache ich für gar nichts Werbung. Und wenn ich irgendwo aufgedruckt werde und Leute versuchen, mit meinem Gesicht Geld zu verdienen und das verkaufen irgendwo, dann bekommen sie es wirklich, das ist, verstehe ich absolut keinen Spaß, weil ich finde es voll scheiße. Ich finde es voll scheiße. Und, aber Elektroautos, da würde ich überlegen, okay, wenn das Auto mir gefällt, ich finde es so geil, auch Elektroautos, meinetwegen auch aus China, ist mir scheißegal, um so ein bisschen den Markt in Bewegung zu bekommen. Weil zurzeit ist so ein Elektroauto-Flaute. Leute haben Schiss, sich irgendwie Elektroautos zu kaufen, überlegen dann immer diese Diskussion, ja, aber ist das denn ökologisch sinnvoller? Hält das denn überhaupt so lange und aufladen und so? Nee, Leute, Alter, wenn ihr euch ein Auto kauft, kauft euch ein Elektroauto. Und ich habe alle getestet. Ich habe alle getestet in den letzten 4 Jahren. Ich bin mit allen gefahren und das ist meine geheime Leidenschaft. Ich bin ein Automobiltyp, ich komme aus einer Automobilfamilie. Früher haben die Männer unserer Familie, wenn die mal Ruhe brauchten, sind die ins Auto gegangen und sind mal rumgefahren, haben Dampf abgelassen, dann waren die wieder auf Null gesetzt. Mach ich
immer noch.
Ist immer noch genauso. Und Elektroauto. Aber Jan,
eine Frage mal ganz kurz. Wenn man immer Elektroauto fährt, hört man dann irgendwann nur noch Elektromusik?
Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so. Und man muss auch keine Angst haben vorm Aufladen und so. Leute, es ist ein bisschen Umstellung, aber kein bisschen. Nicht schlimm. Es ist das deutlich bessere Auto, es ist deutlich bessere Fahrt, es ist einfach die Zukunft, es macht einfach mehr Sinn. 20 bis maximal 30% der Energie eines Benzinautos würden nur für den Antrieb verwendet. Der Rest ist Wärme und beim Elektroauto sind es zwischen 70 und 80% der aufgeladenen Energie gehen dann wirklich auf die Straße. Das ist ein derart großer Unterschied, das ist kompletter Quatsch mit Verbrennerautos noch durch die Gegend zu fahren. Und die Angst davor ist unbegründet und ich bin so überzeugt von dem. Also natürlich ist das auch eine Übergangstechnologie und individuelle Automobilität muss weniger werden. Aber bis es soweit ist, ein Elektroauto, wenn überhaupt für Leute, die es brauchen, nicht 2 Autos mehr kaufen. Man kommt auch mit einem klar, mit E-Scootern, das geht, oder mit ÖPNV. Aber Elektroautos würde ich auf Platz 1 machen. Das waren sie auf jeden Fall, die
großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Sorry, Olli, ich bin super kurz angebunden. Ich habe einen Anschlusstermin. Gehen, wirklich.
Ja, es gibt bestimmt irgendjemand, bestimmt irgendwas unsympathisch daran findet, dass wir über Geld geredet haben.
Vielleicht sollte die Sendung, egal. Können die woanders, andere, können die sympathischere Podcasts hören.
Genau, über Geld spricht man nicht, ist immer noch die eiserne Faustregel. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die große Sonntagssendung. Mittwoch sind wir schon wieder da. Dann können wir noch mal über die Christian Scherz suchen.
Finde ich eine sehr gute Idee.
Du bist nämlich auch da drin, du kommst auch darin vor. Wusstest du das, dass du darin vorkommst?
Ich wusste das, ich habe den Song Hallo Herr Scherzanwalt, der da drin vorkommt, auch freigegeben. Also ich wurde vorher gefragt. Ich habe gesagt, na klar, hatte aber die Zeit nicht, für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Leider, ich hatte die Zeit nicht. Hätte ich sonst, wenn ich Zeit gehabt hätte, hätte ich das gemacht. Aber ich hatte die Zeit, die Zeit.
Das führe ich ja dann am Mittwoch mit dir, das Interview.
Das werden wir dann am Mittwoch besprechen, hier bei Fest und Flauschig. Bis dahin, habt einen schönen Wochenstart, habt einen schönen Sonntag. Genießt die Ruhe heute am Heiligen Sonntag. Seid froh, dass ihr in einem Land lebt, wo am Sonntag nicht gearbeitet werden muss, mehrheitlich. Nicht mal LKWs dürfen fahren. Ist eigentlich ganz cool. Entschleunigung.
Entschuldigung ist wichtig. Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Bis Mittwoch.